Ja, vielen Dank für dieses wunderschöne Musikstück. Ich denke, das war himmlische Musik. Ich kann mir vorstellen, wenn wir im Himmel sein werden, dass wir dann solche Lieder hören und singen und spielen werden. Ja, es ist jetzt schon ein Stück, das uns das erhebt. Es war eine schöne Einleitung für unser Thema heute. Deine innere Reise zu dir selbst. Die Wahrheit über Esoterik, Spiritismus und Magie. In der heutigen Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, gibt es Bücher auf dem Büchermarkt, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, nämlich Bücher, die über die Neuausrichtung unserer Welt, unserer Gesellschaft sprechen. Nicht nur die beiden Bücher, die ich schon genannt hatte in den letzten Vorträgen, von dem Papst über Wage zu träumen oder von Klaus Schwab über Covid, der große Aufbruch. Ich habe noch ein Buch gefunden. Das Buch heißt Neustart. Und zwar Neustart, nicht mit ART geschrieben, sondern mit AA geschrieben, Neustart. Politik und Staaten müssen sich ändern. Und zwar all diese Bücher, die auf den Markt kommen, wollen uns zeigen, wie die Welt sich verändert und wie die Welt nach der Corona-Pandemie, nach der Corona-Krise aussehen soll. Also alle propagieren eine neue Weltordnung, ein neues Weltsystem. Dieses Buch ist 2020 erschienen. Und zwar haben 64 Abgeordnete vom Bundestag und Experten über dieses Thema geschrieben und sich hier geäußert. Und sie haben 5 Megatrends aufgezeigt, wie das aussehen soll, der neue Staat. Nämlich Digitalisierung, zweitens die neue internationale Konkurrenz, drittens der Klimawandel, viertens die Pandemievorsorge und fünftens der Wandel der Gesellschaft. Ich werde nicht die Punkte jetzt alle durchsprechen, dann wäre der Abend schon gelaufen. Ich möchte nur einen Punkt erwähnen. Und zwar, was Sie sagen, das sind alles die Dinge, die in unserer Gesellschaft momentan da sind, Herausforderungen. Und Ihr Vorschlag, wie man das Ganze lösen kann, ist Ihr Leitbild, der lernende Staat. Und das bedeutet für Sie, er basiert auf einem neuen Instrument, ein Zitat aus diesem Buch, er basiert auf einem neuen Instrument, den datenbasierten Entscheidungen. Das klingt erstmal ganz gut. Was meinen Sie damit? Sie führen es weiter aus und sagen, der Erfolg asiatischer Staaten beruht ganz wesentlich auf ihrer Fähigkeit, zügig und präzise auf Probleme zu reagieren. Dabei nutzen sie nicht, wie wir, die freie Gesellschaft und ihren Diskurs, Gedankenaustausch, sondern datenbasierte Analysen. Ja, wenn man sich anschaut, wie die asiatischen Staaten das machen, wie sie die datenbasierten Analysen umsetzen, dann wissen wir, dass es ein Überwachungsstaat ist, der, denke ich, dem, was Klaus Schwab geschrieben hat, auch ähnlich aussieht. Und ich denke, so etwas ist nicht im Sinne der Bürger und nicht im Sinne der Freiheit. Aber es ist interessant, wie man sieht, wie momentan selbst Politiker in Deutschland sich zusammentun und ihre Gedanken über dieses Thema hier zum Ausdruck bringen. Ich habe noch ein anderes Buch gefunden, das ist erst vor einigen Tagen herausgekommen. Und zwar das Buch heißt Die neue Utopie der Freimaurerei, geschrieben von Giuliano Di Bernardo. Und zwar es ist 1997 schon auf Italienisch herausgekommen und erst vor einigen Wochen auf Deutsch. Interessant ist, was er da schreibt. Übrigens mit Utopie meint er hier nicht, was wir unter Utopie verstehen, nämlich etwas, ein Hirngespinst, was sowieso nie eintrifft, sondern seine Utopie ist etwas, eine Zukunftsvision, wie er meint, wie die neue Welt aussehen sollte. Das handelt übrigens, dass die Freimaurer in den letzten Wochen und Monaten immer offensiver werden, immer mehr in die Öffentlichkeit gehen mit den Gedanken, die sie so haben. Und er ist Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Trient, Italien, und er ist Großmeister der Loge Gran Loggia Regolare d'Italia. Was schreibt er in seinem Buch? Er schreibt in dem Kapitel eine Utopie für das dritte Jahrtausend. Wir brauchen eine Durchmischung der Rassen. Und zwar brauchen wir einen neuen Menschen. Es muss ein neuer Mensch entstehen. Und dieser neue Mensch, ein monotoner, gleichförmiger Menschentyp, das heißt, dass die Unterschiede der Menschheit und der Menschenrassen sich irgendwo mehr und mehr auflösen und nur noch eine Menschenrasse da sein sollte, könnte, dürfte. Und der sieht so aus, dass auch die auf der religiösen Ebene das eine Einheitsreligion sein müsse. Nach seiner Meinung müsste man die Betrügerreligionen Christentum, Islam und Judentum überwinden. Die müssen also verschwinden, diese drei Religionen. Und warum? Weil die Religionen die Einheit der Menschheit zerstören, zum Beispiel durch Kriege und durch Gegnerschaft und durch allein Wahrheitsanspruch. Und er sagt, wir brauchen ein neues Level einer allumfassenden Religiosität. Und dieses neue Level, was er propagiert, das meint er, das verbindende religiöse Element für alle Menschen sei die Mystik. Und das ist interessant, dieser Gedanke finden wir momentan überall in allen Religionen, dass man versucht, je mehr man die Religionen zu vereinen oder den Synkretismus voranzutreiben und das Einheit, das Gleiche herauszufinden, desto mehr sagt man, müssen wir von den Dogmen, von den Lehren ab runterkommen, sondern wir müssen mehr eine Erlebnisreligion leben. Und die Erlebnisreligion kann in allen Religionen gleich sein. Die religiösen Gefühle kann man im Buddhismus, im Islam und im Judentum, im Christentum und im Hinduismus, in jeder Religion kann man die gleichen religiösen Gefühle haben. Und das ist das, was die Menschen eint. Und das ist das, was er unter der Mystik hier meint. Und er sagt, das Mittel dafür wäre die Kabbala. Die Kabbala ist ein okkultes jüdisches Buch der Mystik, die dort, wo eingeweihte Mystiker mittels Magie in okkulten Welten fortzustoßen versuchen. Uns Kontakt und Informationen von Außerirdischen mit Außerirdischen hier vornehmen. Und es ist interessant, dass er genau für diese Richtung sich einsetzt und meint, das müsste jetzt die Zukunft sein für diese Welt. Und da sind wir schon mitten im Thema, nämlich die Frage ist, was hat es damit auf sich? Mit der Mystik, mit der Kabbala, mit okkulten Phänomenen. Ist die innere Reise, die Mystik steht dafür, dass eigentlich der Mensch der Mittelpunkt ist und dass der Mensch in sich selbst den Frieden findet und dass er eine innere Reise zu sich selbst haben muss, um in sich selbst das Göttliche zu entfalten und um dadurch auch Erlösung und auch Frieden zu finden. Aber ich denke, wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass das nicht der Weg ist, den Gott uns zeigt. Ich möchte gerne mit euch heute Abend zeigen, was die Bibel dazu sagt. Die Frage ist nämlich, wo finden wir das Göttliche? Nicht im Menschen, sondern in Gottes Wort, in der Bibel, wo Gott zu uns spricht und wo Gott aufdeckt und zeigt diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan. Und dass er seit 6000 Jahren auf dieser Erde schon da ist und eigentlich schon vorher begonnen hat im Himmel. Und ich möchte jetzt ein paar Schlaglichter einfach mal aufzeigen, wo dieser große Kampf und auch das Dämonische, das Satanische und Dämonische auf dieser Erde sichtbar wurde in der Bibel und wie Gott darauf geantwortet hat und was Gott uns dazu offenbart hat über diesen Hintergrund, über diesen Kampf. Das fängt schon an im Garten Eden, die Schlange beim Sündenfall. Die Schlange war ja nicht die Schlange selbst, die gesprochen hat, sondern es war ja Satan, der durch die Schlange gesprochen hat. Und hier sehen wir schon mal ein Prinzip des Okkulten, deswegen heißt das irgendwie, das Okkulte heißt eigentlich von der Wortbedeutung her etwas Verborgenes, etwas Dunkles, etwas, was man nicht auf dem ersten Blick sehen kann. Und so hat auch Satan hier das gezeigt, er hat sich nicht als Satan offenbart, der Eva, sondern er hat durch die Schlange gesprochen, er hat sich versteckt. Er hat ein Medium benutzt, durch das er gesprochen hat. Und man kann hier auch seine Strategie sehen, dass er versucht, zwischen Gott und den Menschen Misstrauen zu sehen, dass er hier Lügen verbreitet hat und Dinge gesagt hat, die eigentlich Gottes Wort und Gottes Willen direkt entgegenstanden. Aber was wir hier auch sehen können ist, was auch heute noch ganz wichtig ist, es war Satan nicht erlaubt, Adam und Eva überall, an jeder Ecke, an jedem Baum, hinter jedem Strauch irgendwo zu verführen und anzugreifen. Durfte er nicht. Ihm wurden Grenzen gesetzt von Gott. Und es war ihm damals nur erlaubt, an dem einen Baum mit Adam und Eva Kontakt aufzunehmen. Und Gott hatte sie davor gewarnt, vor diesem Baum, und dass dort der Feind sein würde. Natürlich, heute ist es so, dass es heute nicht nur einen Baum gibt, sondern heute können Menschen überall mit Dämonen, mit Satan in Kontakt treten. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Es ist den Dämonen nicht erlaubt, von sich aus mit uns Menschen einfach Kontakt aufzunehmen oder uns irgendwie zu schädigen oder irgendetwas zu tun. Da hat Gott Grenzen gesetzt, das dürfen sie nicht. Aber wenn der Mensch selbst, wie Eva ist hingegangen zum Baum und hat mit dem Satan, mit der Schlange diese Diskussion angefangen. Wenn der Mensch selbst den Kontakt sucht zu dämonischen Mächten, dann haben die Dämonen das Recht, auch mit dem Menschen zu kommunizieren und auch mit dem Menschen etwas zu tun. Deswegen müssen wir nicht Angst haben, dass irgendwo hinter jedem Busch ein Dämon sitzt, der uns ein Bein stellen könnte. Nein, Gott schützt uns, Gott ist bei uns. Aber es ist real. Es gibt tatsächlich diesen Hintergrund. Dann hat Gott das Volk Israel vor dem Okkultismus gewarnt. Okkultismus, wenn ich davon das Wort gebrauche, dann meine ich hier damit die dämonische Welt, die übernatürliche dämonische Welt. Hier finden wir in 5. Mose 18, die Verse 9 bis 14, einen wichtigen Bibeltext. was Gott zu ihnen sagt. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Ja, Gott warnt sie hier vor diesen sogenannten Gräuelsünden. Was sind das für Sünden? Wenn wir uns die nochmal anschauen, dann sehen wir, dass es alles Sünden sind, womit man direkt mit den Dämonen in Kontakt kommt, wo man übernatürliche Dinge tut. Ja, durchs Feuer gehen, Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste, übrigens hier auch geheime Künste, auch wieder das Wort Okkult drin, ja, Okkult, geheim, verdeckt, verborgen, Zauberei, Bannungen, Geisterbeschwörungen, Zeichendeuterei. Interessant ist übrigens auch, dass hier steht, die Toten befragen. Das ist die gleiche Kategorie. Warum ist das wichtig? Es gibt heute viele Christen, die meinen, dass die Toten noch leben und dass man mit denen reden könnte. Und wenn die Toten vielleicht sogar schon bei Gott sind, dann kann man ja deren Wissen, könnte man ja anzapfen, um deren Wissen, was sie jetzt im Himmel bei Gott haben, da Informationen zu bekommen. Und es gibt sogar Christen, die haben Bücher darüber geschrieben, wie sie im Himmel waren und wochenlang im Himmel waren und meinten, im Himmel gewesen zu sein, besser gesagt, und dann geschrieben haben, welche Informationen sie dort von diesem Gott, von dem sie meinten, bei dem gewesen zu sein, bekommen haben und was sie uns weitergegeben haben. Aber Gott sagt hier, wir sollen und dürfen die Toten nicht befragen. Weil das ist die gleiche Art von Sünde wie die anderen Sünden, die hier alle stehen, nämlich das ist eine okkulte Sünde, eine Gräuelsünde. Das heißt, mit dieser Sünde befragt man nicht die Toten, man befragt die Dämonen. Denn es ist anderes und alles dämonische Sünden. Das bedeutet, das werden wir uns nachher auch anschauen, im weiteren Verlauf des Abends, dass Gottes Wort, die Bibel davon spricht, dass die Toten tot sind und dass man mit denen gar nicht kommunizieren kann. Aber wenn die Toten trotzdem erscheinen, man mit ihnen reden kann, dann sind das nicht die Toten, sondern das sind Dämonen, die die Gestalt von Toten annehmen können. Und man redet dann tatsächlich mit Dämonen. Und was die Dämonen dann den Menschen erzählen, ist natürlich nicht das, was die Bibel sagt und was das Gottes Wille ist, sondern die erzählen den Leuten meistens immer Dinge, die dann Verführung sind. Ja, das heißt, das sind alles okkulte Sünden und Gott hat sie davor gewarnt, das nicht zu tun, weil die Heiden um sie herum diese Dinge getan haben. Und Gott hat gesagt, ihr sollt mein Volk sein. Genau, sie sollen zu untadelig sein vor dem Gott, vor dem Herrn, ihrem Gott. Das heißt, sie sollen zu Gott gehörig sein und sich von diesen Dingen fernhalten. Interessant ist auch, dass auch diese Zauberei und diese Dinge nicht nur in den Gegenden üblich waren, wo sie hingezogen sind, sondern auch, wo sie herkamen, Ägypten nämlich. Denn auch Ägypten, als die Plagen ausgegossen worden sind, und die Plagen waren ja von Gott übernatürlich hervorgerufen, es war nicht Moses Stab, der die Plagen hervorgerufen hat, sondern hervorgebracht hat, es war göttliche Kraft, ganz klar. Aber der Pharao hat bei den ersten Plagen, was hat er gesagt? Wo sind meine Zauberer? Kommt. Und sie haben das Gleiche gemacht. Das heißt, sie hatten damals Zauberer, die auch das, was Gott gewirkt hat, was Gottes übernatürliches Wirken war, haben sie nachmachen können. Aber doch nicht so ganz. Zum Beispiel, sie konnten die Frösche auch hervorrufen, aber sie könnten die Frösche nicht wieder verschwinden lassen. Und irgendwann war doch die Grenze, wo sie nicht mehr weiter konnten. Aber wir sehen, dass auch hier Zauberei dabei war, und zwar eine Täuschung. Und hier sehen wir auch, dass Satan oftmals in seinen Täuschungen das nachmacht, was Gott macht. Man kann auch Satan als den Affen Gottes bezeichnen, der Gottes Taten versucht nachzumachen, vorzutäuschen und damit vorgibt, er wäre gut und er würde Gutes tun. Aber Menschen dann trotzdem verführt mit den Dingen, die er dann umsetzt. Ich habe nur so ein paar Dinge mal herausgegriffen hier. Man könnte noch viel, viel mehr Beispiele bringen, aber das würde zu weit führen. Saul, der König, der erste König von Israel, vom Volk Israel, war bei der Totenbeschwörerin von Endor. Und das war sehr problematisch. Warum? Weil Gott befohlen hatte, alle, die Toten beschwören würden, also die Toten da irgendwo wieder, oder die vermeintlichen Toten, aus dem Totenreich hervorholen könnten, nämlich mit den Dämonen in Kontakt treten könnten, die sollten alle ausgerottet werden aus dem Volk. Und das haben sie auch gemacht. Aber es gab immer noch einige wenige, die irgendwo versteckt überlebt haben. Warum ist Saul dorthin gegangen? Saul ist dorthin gegangen, weil Gott auf sein Gebet nicht mehr geantwortet hat. Saul war abgefallen, Samuel war gestorben und Gott hat mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege gehabt, wie er geantwortet hat. Und selbst durch Gebet oder auch durch Urim und Thurim vom Hohen Priester hat Gott nicht mehr geantwortet. Und dann ging Saul zu dieser Hexe, zu dieser Totenbeschwörerin von Endor. Und als sie ihn erkannte, war sie erstmal schockiert, weil sie meinte, er würde jetzt sie hier nur aufdecken wollen, um sie umzubringen. Aber er sagte, nein, ich möchte mit Samuel sprechen. Und dann hat sie tatsächlich den Samuel hervorgerufen, aber es war nicht Samuel, es war ein Dämon, der nur Samuels Gestalt angenommen hat. Und dieser Dämon hat ihm dann auch etwas gesagt, was natürlich interessanterweise auch zugetroffen ist. Satan kann manche auch Dinge sagen, manche Dinge sagen, die auch zutreffen. Bloß der Unterschied ist der, Gott weiß die Zukunft, er kennt die Zukunft und deswegen kann er sie genau voraussagen. Satan kennt die Zukunft nicht. Aber er sagt manchmal die Zukunft voraus und versucht dann im Nachhinein, das, was er gesagt hat, auch eintreten zu lassen. Deswegen trifft das nicht immer zu, was er sagt, aber häufig. Hier hat er was vorausgesagt, nämlich dass Saul war momentan im Konflikt mit den Philistern und wollte wissen, ob Gott mit ihm sei in dem Kampf gegen die Philister. Und dann hat dieser Dämon in der Gestalt von Samuel ihm gesagt, geh hin in den Krieg und du wirst verlieren und du wirst sterben. Und das ist auch so passiert. Ja. Aber es war deshalb, Gott hatte ihn verworfen und Gott hat nicht mehr geantwortet. Und wer meint, es wäre der echte Samuel, der hier geredet hätte, das kann nicht sein. Denn wenn Gott schweigt, wieso sollte denn der verstorbene Prophet Samuel trotzdem reden? Gott hat vorher schon geschwiegen. Ja. Deswegen, es war ganz klar hier ein Dämon, der mit dem Samuel sich hier abgegeben hat. Das heißt, Saul sich abgegeben hat. Saul hat also den Bereich Gottes verlassen. Er hatte sich von Gott abgewendet. Gott hat sich von ihm abgewendet. Und dann hat er die anderen übernatürlichen Kräfte auf der anderen Seite gewählt als sein Medium. Und das waren die dämonischen Kräfte. Ja. Auch Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Markus 1, 32 bis 34. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Die Besessenen. Was sind das für Menschen, Besessene? Man kann hier dann in dem zweiten Teil sehen, dass hier steht, er trieb viele böse Geister aus. Das heißt, er hat diese bösen Geister aus den Menschen ausgetrieben. Das heißt, es ist möglich, dass Menschen von Geistern besessen sind. Und Jesus ließ die Geister nicht reden, sie kannten ihn. Warum kannten sie ihn? Weil sie ihn von der übernatürlichen Welt her kannten, natürlich. Denn er war ja Gott im Himmel gewesen, er kam auf die Erde und er war ja immer noch Mensch und Gott, beides. Und wenn er den Geistern befohlen hat, aus den Menschen auszufahren, dann mussten die Geister gehorchen. Warum? Weil Gottes Vollmacht, Gottes Macht über die Geister so stark ist, dass sie gehorchen müssen. Und wenn er ihnen gebietet, nicht zu reden, dann dürfen sie nicht reden. Und sie kannten ihn, weil sie ihn schon kannten, von der Zeit, bevor er auf diese Erde kam. Weil sie in einem Kampf im Himmel, von dem wir gleich lesen werden, schon dabei gewesen sind und Jesus Michael kannten. Aber was sehen wir hier? Wir sehen, dass es möglich ist, dass Menschen so sehr unter dem Einfluss Satans stehen oder von Dämonen stehen, dass sie von Dämonen besessen sind. Das gab es nicht nur damals, das gibt es heute immer noch, dass Menschen besessen sind von Dämonen. Das heißt, was heißt besessen sein? Wenn wir diese Begebenheiten lesen, dann können wir feststellen, dass die Dämonen diese Menschen fremdbestimmen. Das heißt, sie bestimmen, was diese Menschen sagen und was sie tun. Auch teilweise, was sie denken. Aber das ist das Problem. Das Problem ist, die haben dann zwei Persönlichkeiten in sich, diese Menschen. Die haben ihre eigene Persönlichkeit und die haben die dämonische Persönlichkeit. Aber das, was sie sagen, was sie tun, ist meistens die dämonische Persönlichkeit. Ja, das haben wir bei den Gerasenern auch und bei anderen. Und sie haben meistens auch oftmals übernatürliche Kräfte, wie bei den Gerasenern auch zu sehen. Aber Jesus hat sie ausgetrieben. Sie konnten nicht selber frei werden. Wenn ein Mensch besessen ist, kann er nicht den Dämon wieder selbst loswerden. Das geht nicht. Warum nicht? Weil der Dämon stärker ist als der Mensch. Und es waren nicht nur einzelne Dämonen, es waren teilweise viele. Jesus fragte sie und sie sagten, Legion ist unsere Zahl. Ja. Aber Jesus kann sie frei machen. Und das ist das Gleiche heute auch noch. wenn jemand sich mit okkulten Dingen beschäftigt hat, dann können wir aus eigener Kraft nicht rauskommen. Aber Jesus kann uns frei machen. Wenn wir uns an Jesus wenden, dann macht er uns frei. Warum? Weil seine Kraft stärker ist als die Kraft der Dämonen. Wie sind die überhaupt besessen worden? Wie kamen sie zur Besessenheit, diese Menschen? Das ist genau dieser Punkt. Die Dämonen dürfen nicht einfach Menschen so besitzen oder besessen machen. Sondern wenn der Mensch von sich aus Kontakt mit Dämonen aufnimmt, dann haben die Dämonen das Recht, mit diesen Menschen auch Kontakt zu haben. Und je länger der Mensch das praktiziert, irgendwann kommt der Punkt, wo die Menschen ganz besessen sind davon. Heute nennt man diese Menschen oftmals Schizophren, weil sie auch zwei Persönlichkeiten in sich haben. Natürlich gibt es auch die Krankheit Schizophrenie, dass man jemand tatsächlich nur krank ist und in sich eine gespaltene Persönlichkeit hat. Aber viele, die als Schizophren medizinisch diagnostiziert werden, haben eigentlich auch zwei Persönlichkeiten, aber einer ihre eigene und einmal die dämonische Persönlichkeit. Aus der Erfahrung heraus habe ich erkannt, dass es so drei verschiedene Stufen von Besessenheit gibt oder von okkulter Belastung, kann man auch sagen. Okkulte Belastung ist erstmal ein bisschen weicher formuliert. Es gibt die erste Stufe der okkulten Belastung. Das heißt, wenn Menschen sich mit okkulten Dingen beschäftigen oder sich damit einlassen, dann passiert meistens Folgendes, dass sie eine negative Charakterveränderung erleben, dass sie seelische Schäden, innerliche Probleme bekommen, dass Depressionen die Folge sein können, Selbstmordgedanken, unerklärliche Angstzustände, Verfolgungswahn, Albträume und Glaubensblockaden. Es ist ganz wichtig jetzt zu sehen, nicht jeder, der diese Dinge hat, hat eine okkulte Belastung. Denn diese Dinge, die hier jetzt aufgelistet sind, können auch rein psychische Ursachen sein, von einem Traumaerlebnis oder anderen Problemen, können auch rein körperliche Ursachen haben von irgendwelchen Stoffen, Stoffwechselkrankheiten, die da sein können. Aber wenn jemand mit okkulten Dingen zu tun hat, hat er fast immer eine ganze Reihe auch von diesen Problemen. Ja. Das ist die erste Stufe. Und viele Menschen, die in dieser ersten Stufe drin sind, merken meistens oder merken oft nicht, dass das das zusammenhängt und zu tun hat mit den okkulten Dingen, die sie gemacht haben. Das merken sie meistens erst, wenn sie in die zweite Stufe hineinkommen. Die zweite Stufe, die zeigt nämlich, dass die Menschen dann übernatürliche Phänomene erleben. Ich habe schon mit vielen Menschen zu tun gehabt, die auch in dieser zweiten Stufe drin waren. Viele haben mir erzählt, dass sie dann zum Beispiel nachts gewürgt wurden von einem Dämon. Ja, oder dass sie dir gemerkt haben, wie auf einmal ein Dämon, ein kalter Hauch bei ihnen vorbeizieht, oder dass sie auf einmal nachts im Bett saßen und sie nicht mehr hinlegen konnten, weil der Dämon sie festgehalten hat. Also das könnt ihr jetzt Geschichten erzählen. Ich habe auch selbst schon erlebt, wie Dämonen Menschen angegriffen haben, bei so Absagegebeten, ja, die ich mit Menschen gemacht habe. Es gibt tatsächlich diese übernatürlichen Phänomene. Dass die dämonische Welt ist real. Auch wenn wir die Dämonen nicht sehen, aber wir können ihre Auswirkungen sehen und ihr Wirken sehen. Ja. Oder Halluzinationen. Halluzinationen heißt, dass die Dämonen uns Dinge vorspielen, die gar nicht da sind in Wirklichkeit. Und Spukerscheinungen, das sind Dinge, die tatsächlich da sind, die nicht nur einer, sondern auch viele sehen können, die jetzt alle zusammen sind. Das heißt, dass Dämonen irgendwelche übernatürlichen Phänomene vor den Menschen spielen lassen. Auch Klopfzeichen. Das fing damals vor über 150 Jahren im modernen Spiritismus mit Klopfzeichen an, dass die Dämonen mit Menschen durch Klopfzeichen kommuniziert haben. Oder dass Gegenstände auf einmal verrücken oder dass Möbel durch die Gegend schweben oder wie auch immer. Und wenn diese Dinge erscheinen, dann merken die Menschen natürlich sehr schnell, dass hier übernatürliche dämonische Kräfte am Werk sind. Und dann fragen sie auch, wie kann ich frei werden davon? Aber frei werden, denke ich, können sie aus eigener Kraft nicht, nur durch die Kraft Jesu. Und natürlich manchmal auch aus Folge dieser körperlichen Probleme, die da sind, also von diesem psychischen und depressiven und auch Angstzuständen oder auch diese übernatürlichen Dinge, können manchmal auch organische Schäden dadurch entstehen, je nachdem, wo der Mensch auch seine Schwächen hat. Die dritte Stufe ist dann die Geisteskrankheiten oder direkt die Besessenheiten, dass ein Mensch besessen ist. Und nach meiner Erfahrung ist es so, manche Menschen sind ständig besessen, wie in der Bibel auch, die ständig irgendwo dort von Dämonen fremdbestimmt sind. Aber es gibt manchmal auch Menschen, die besessen sind, die nur zeitweise das sagen, was die Dämonen durch sie durchsagen. Also dass nicht der Mensch spricht, sondern der Dämon durch sie durchspricht. Der Dämon benutzt sie nur als Medium in dem Moment. Oder manchmal auch nur zeitweise sie Dinge tun, die Dämonen sie fremdsteuern. Und das kann man ziemlich deutlich sehen, dass wenn der Mensch selber spricht und auf einmal merkt man einen Wechsel in ihrer Stimme und in den Inhalten. Auf einmal spricht der Dämon durch sie. Ja. Das habe ich auch schon erlebt bei Menschen, die besessen waren. Ja. Aber die gute Nachricht ist, egal wie weit jemand okkulte Belastungen hat, Jesus macht uns frei. Er kann uns frei machen. Er ist stärker als. Er hat damals die Besessenen frei gemacht und hat noch die gleiche Kraft heute, die Menschen frei zu machen. Wir müssen ihn nur darum bitten. Wir müssen seine Kraft in Anspruch nehmen. Ja, gut. Das heißt also, wir haben gesehen, Jesus hat Menschen frei gemacht. Und auch Paulus spricht davon, dass Satan sich als Engel des Lichts verstellt. Das heißt, dass Satan auch erscheint und so tut, als ob er gut wäre. Deswegen nicht alles, was gut erscheint, ist auch wirklich gut. Man muss schauen, was ist wirklich von Gott und was ist von Satan, was ist von Dämonen. Paulus schreibt auch über Dämonen. Er schreibt, Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und hier spricht er von den Mächtigen und Gewaltigen. Wen meint er damit? Er meint damit die bösen Geister unter dem Himmel. Und die bösen Geister, wer ist das? Das sind die Dämonen. Und wer sind die Dämonen? Dämonen sind gefallene Engel. Das sind Engel, die mal gut gewesen sind, mit Satan, mit Luzifer damals mitgemacht haben in der Rebellion und jetzt gefallene Engel sind. Und die gibt es tatsächlich auf dieser Erde. Ja. Und die sind da. Und wir haben mit denen zu kämpfen. Ich denke jetzt nicht körperlich zu kämpfen, manchmal auch, wenn die uns angreifen. Aber es ist auch ein geistlicher Kampf. Natürlich, sie versuchen nicht nur Menschen zu besitzen oder okkulte Belastungen herbeizuführen, sie versuchen auch Menschen zu verführen, natürlich. Ja? Und Verführung ist noch nicht eine okkulte Sünde, sondern Verführung sind natürlich, in jede Verführung ist eine Sünde, wo auch die mit dabei sein kann. Aber diese Mächte gibt es und Gott warnt uns davor, mit diesen Mächten Kontakt aufzunehmen, sondern dass wir mit ihm leben, mit Gott, Jesus im Herzen haben, ja, und auch als Jesus die Besessenen freigemacht hat, als er die Dämonen herausgeschickt hat aus den Menschen, hat er zu ihnen gesagt, dass sie jetzt mit Gott verbunden sein sollen. Und er hat gesagt, nämlich wenn das Haus, wenn ihr Körper, wenn ihr Leben jetzt leer ist, weil die Dämonen weg sind, dann kann es sein, dass die irgendwann ein paar neue Dämonen mitnehmen und dann wieder zurückkommen und das Haus wieder besetzen. Und dann wird schlimmer als vorher, sagt Jesus. Das bedeutet, wenn jemand frei geworden ist von okkulten Belastungen, dann ist es umso wichtiger, dass wir dann unser Herz füllen mit der Gegenwart Jesu. Dass wir dann unser Leben Jesus übergeben, dass Jesus in uns wohnt. Und wenn Jesus in uns wohnt, dann gibt es dort keinen Platz für Dämonen oder für irgendwelche anderen bösen Mächte. Ja, und wir haben den Zauberer Simon Magnus. Davon haben wir gestern Abend ein bisschen was gehört. Es interessant ist, dass dieser Zauberer, das war in Samarien, als Philippus dort predigte, der sich bekehrt hat, besser gesagt nicht bekehrt, er hat sich bekannt zum Christentum, er hat sich taufen lassen und er hat versucht, diesen Okkultismus, diese Zauberei, diese dämonischen Mächte in die Gemeinde mit hineinzubringen und auch versucht, seine Prinzipien dann dort auszuleben und rüber zu übertragen. Aber Petrus hat das erkannt und hat ihn klar zurechtgewiesen. Aber das zeigt uns, dass es auch heute noch so ist, dass Satan versucht, auch in den Kirchen dämonische Wirkungen hervorzuführen und Prinzipien des Okkultismus in den Kirchen auch zu aktivieren. Und das werden wir nachher auch ein bisschen uns anschauen, dass das tatsächlich heute auch so der Fall ist. Dass es auch in den Kirchen übernatürliche dämonische Wirkungen gibt. Und wir haben natürlich in der Offenbarung sehr viel über Dämonen die Rede. Warum? Weil die Offenbarung nicht nur zeigt, was Menschen mit Gott erlebt haben auf dieser Erde, sondern die Offenbarung zeigt uns einen Blick hinter die Kulissen, was in der göttlichen Welt geschieht. Nämlich in der Welt von Gott, von Satan, von Dämonen, von Engeln. Und wenn wir diesen Blick bekommen durch die Offenbarung, dann spricht die Offenbarung an sehr vielen Stellen natürlich von dieser übernatürlichen Welt. Ein paar Beispiele. Also die Beispiele, die ich bringe, pick nur ein paar Dinge raus, die vielleicht für uns interessant sind. Offenbarung 2, Vers 13, da wird der Thron des Satans im Pergamon beschrieben. Das bezieht sich sicherlich auf den Pergamon-Altar, der damals im Pergamon gewesen ist, heute in Berlin steht, der auch eine Hochburg des Okkultismus gewesen ist. Wir haben Offenbarung 12, Vers 3. Das ist sehr interessant. Offenbarung 12, Vers 3 und Vers 4, dass Satan den dritten Teil der Sterne der Engel mit sich hinwegfegt. Dort heißt es, und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und aus seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Nun, dieser Drache, wer ist das? Das wissen wir, das ist Satan. Das steht in Vers 9, lesen wir gleich auch noch, den Vers 9, dass es Satan ist. Und wer sind die Sterne, die er mit sich hinwegfegt? Diese Sterne sind Engel. Und zwar Engel, die natürlich mit ihm mitgehen, gefallene Engel. Woher wissen wir, dass die Sterne Engel sind? Hier das Prinzip wieder, wenn wir ein Symbol in der Offenbarung haben oder in einem Buch Daniel und wir wollen das Symbol deuten, gibt es nur eine Möglichkeit, die Deutung zu finden, nämlich die Bibel legt sich selber aus. Wir müssen einen Bibeltext haben, der das Symbol erklärt, um zu wissen, was es bedeutet. Einen Schlüssel brauchen wir. Und der Schlüssel für den Drachen, den finden wir in Vers 9, lesen wir gleich. Und der Schlüssel für die Sterne, den finden wir in Offenbarung 1, Vers 20. Dort steht nämlich, dass die Sterne Engel bedeuten. Das heißt also, dass Satan ein Drittel der himmlischen Engel mit sich gerissen hat bei seiner Rebellion im Himmel, bei seinem Kampf im Himmel. Und dieser Kampf wird beschrieben in Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und er siegte nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Ja, das bedeutet, der große Drache, die alte Schlange, ist der Teufel und der Satan. Übrigens, hier haben wir auch den Schlüssel dafür, dass die Schlange im Paradies, die zu Eva gesprochen hat, dass das der Teufel war, Satan war. Deswegen wird auch hier die alte Schlange genannt. Das heißt, hier haben wir nochmal, darüber haben wir bereits gesprochen, über den großen Kampf, über den Kampf im Himmel zwischen Christus und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln und dass Satan verloren hat und aus dem Himmel herausgeworfen wurde und dass sie jetzt auf dieser Erde sind. Das zeigt uns ganz klar, wer sind diese bösen Geister? Diese bösen Geister sind gefallene Engel. Engel und die gefallenen Engel haben eine Kraft, eine Macht. Sie sind in der übernatürlichen Welt. Wir können sie nicht sehen, aber sie können uns sehen. Genauso wie jeder Mensch einen Schutzengel hat und der ist bei uns und der hilft uns, der schützt uns. Wir können ihn nicht sehen, aber er kann uns sehen und er kann übernatürliche Dinge tun in unserem Leben und uns vor vielen Dingen bewahren und beschützen. So gibt es auch die bösen Engel, die auch da sind und die versuchen, Menschen von Gott wegzuziehen. Das ist so der Hintergrund, dass es diese reale Welt tatsächlich gibt. Und vor diesen gefallenen Engeln hat Gott uns dann gewarnt, uns mit ihnen nicht einzulassen. Dann haben wir Offenbarung 16, auch drei unreine Geister. Offenbarung 16, Verse 13 und 14. Drei unreine Geister verführen die Könige der Welt. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also hier haben wir drei unreine Geister, Geister von Dämonen. Hier werden sie sogar direkt als Dämonen bezeichnet, dämonische Geister. Und sie werden in der letzten Zeit auch wieder aktiv. Und zwar, die sind immer schon aktiv, aber sie werden noch aktiver als vorher. Und hier sind wir schon in der Zeit der sechsten Plage. Und das heißt, dass hier drei Dämonen etwas tun. Nämlich, sie verbinden sich vom Drachen, vom falschen Propheten und vom Tier. Und verbinden sich, mit den Königen der ganzen Welt gemeinsame Sache zu machen. Hier haben wir eine dreifache Vereinigung dieser unreinen Geister der dämonischen Mächte. Nämlich der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Die drei vereinigen sich, sie verbinden sich, um jetzt gegen Gott, gegen Gottes Volk und gegen Gottes Wahrheit vorzugehen. Wer sind diese drei? Nun, das sind wieder drei Symbole. Woher wissen wir, was die Symbole bedeuten? Was ist die Grundlage? Die Bibel legt sich selber aus. Wer ist der Drache? Haben wir gerade eben gelesen, das ist der Satan. Und wenn der Satan auftritt, nennen wir das auch Spiritismus. Spiritismus heißt, wenn dämonische Mächte auftreten oder auch Dämonen in Form von Verstorbenen auftreten. Das Tier. Das Tier haben wir bereits in den letzten Abenden definiert. Das ist das Tier aus Offenbarung 13, 1 bis 10, das Tier aus dem Meer. Das ist das Papsttum oder der Katholizismus, die Kirche im Mittelalter. Der in der Endzeit auch nochmal eine Bedeutung bekommen wird und hier auch mit am Ende in der sechsten Plage mit aktiv wird. Und der falsche Prophet. Wer ist der falsche Prophet? Ist auch ein Symbol. Um das zu verstehen, müssen wir in Offenbarung 19 gehen. Offenbarung 19, Vers 20 finden wir eine Beschreibung vom falschen Propheten. Und die Beschreibung, die dort genannt wird, seine Bezeichnung, ist identisch mit dem zweiten Tier aus Offenbarung 13. Dass nämlich der falsche Prophet vor den Augen des Tieres Zeichen und Wunder tut und damit die Menschen verführt. Das ist wortwörtlich identisch mit Offenbarung 13, Vers 13 und 14. Und damit ist der falsche Prophet identisch mit dem zweiten Tier aus der Erde. Das hatten wir vorgestern definiert. Es ist USA und vor allen Dingen, weil es hier um die religiöse Seite der USA geht, der gefallene Protestantismus. Und so haben wir eine dreifache Vereinigung, die in der letzten Zeit sich verbindet, um einen letzten Schlag gegen Gottes Volk, gegen Gottes Wahrheit auszuführen. Ja. Interessant ist, dass diese drei eine Art Anti-Gott darstellen. Ich hatte eben gesagt, dass eigentlich Satan oftmals der Affe Gottes ist. Er macht das nach, was Gott macht und verführt damit die Menschen. Der Drache ist der falsche Gottvater. Nämlich, er hat den Thron, er hat die Macht, er hat die Kontrolle und er gibt sie weiter. Er ist der Chef von diesen dreien, kann man sagen. Dann haben wir das Tier. Er ist der falsche Gottsohn. Das Tier bekommt seinen Thron vom Drachen. Das Tier ist derjenige, der ausführt das, was der Drache möchte. Das Tier hat 3,5 prophetische Zeit, seine Wirkungsweise, genauso wie Jesus 3,5 Jahre auf dieser Erde gewirkt hat, so hat das Tier 3,5 prophetische Zeiten, seine Wirkungsweise auf dieser Erde. Das Tier bekommt eine tödliche Wunde, so wie Jesus gestorben ist, so stirbt das Tier. Und so wie Jesus auferstanden ist vom Tod, so steht das Tier auch wieder auf vom Tod. Die tödliche Wunde wird wieder heil. Das heißt, hier haben wir einen falschen Gottsohn, einen nachgemachten Gottsohn. Deswegen ist es auch dieses Tier der Antichrist, der Christus ersetzt. Antichrist heißt, der an Christi Stelle sich selber setzt. Das heißt, der Jesu Stelle einnimmt, der falsche Christus. Und wir haben den falschen Propheten. Was ist der falsche Prophet? Der falsche Prophet ist derjenige, der jetzt das Tier ersetzt. Also wenn das Tier verschwindet, kommt das zweite Tier an deren Stelle. Das heißt, der Heilige Geist war derjenige, der, als Jesus gen Himmel gefahren ist, wo Jesus sagt, ich werde einen Tröster schicken an meiner Stelle, der für euch da ist. So ist der falsche Prophet derjenige, der jetzt, wo das Tier nicht mehr da ist, der jetzt das Tier ersetzt. Und wir haben hier auch das Feuer, was aus dem Himmel fällt, was das Tier vom Himmel fallen lässt, das ist eine Ausgießung des falschen Heiligen Geistes. So haben wir hier also eine falsche, antigöttliche Dreieinigkeit, die hier zusammenarbeitet, zusammenwirkt, um die Menschen zu verführen, in diesem letzten großen Kampf, der Hamageddon genannt wird, der in der letzten Zeit stattfinden soll. Und diese drei, Spiritismus, Katholizismus, Protestantismus, die gehen zu den Königen der ganzen Welt und damit zum Staatsgebilde, zu den Staaten der ganzen Welt, um sie zu verführen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, sie zu verführen. Natürlich gegen Gottes Willen. Und hier haben wir wieder genau diese Situation. Wir haben hier die versammelten religiösen Mächte dieser Welt, die mit den versammelten staatlichen Mächten dieser Welt zusammenarbeiten, uns also eine religiös-politische Vereinigung und am Ende die Macht über diese Erde ausüben wollen. Und so haben wir in der letzten Zeit oder in der Endzeit, in der wir jetzt leben, zwei Botschaften, die in diese Welt hineingehen. Wir haben die drei Engelsbotschaft, die Gott auf diese Erde sendet, und wir haben die drei Dämonenbotschaft, wo Satan durch diese drei Dämonenbotschaft die Menschen versucht zu verführen. Und alle Menschen müssen sich entscheiden, entweder Gott zu folgen und Gott zu gehorchen, die drei Engelsbotschaft anzunehmen, die Gott uns gibt, über die wir in diesen Abenden hier sprechen und predigen. Das ist genau die Botschaft der drei Engel. Und jedes Thema jedes Abends hat einen Aspekt dieser drei Engelsbotschaft, die wir näher beleuchten. Oder die drei Dämonenbotschaft Satans, um die Menschen zu verführen, um Gottes Wahrheit zu verdrehen, um die Menschen am Ende von Gottes ewigen Leben abzulenken und wegzuführen. Und deswegen muss sich jeder entscheiden, wem möchte ich folgen? Wer soll für mich der Herr sein? Deswegen, die Dämonen sind in der letzten Zeit, auch gerade die spiritistischen, okkulten Dämonen, sind in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr aktiv. Ich kann euch dazu empfehlen, ein Buch, das nennt sich Vom Schatten zum Licht. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, und das Kapitel heißt Der Betrug der Spiritismus. Und das Kapitel, das kann ich euch empfehlen, nochmal zu lesen. Ich muss sagen, wenn ich über Spiritismus rede, wie auch heute Abend, dann sagt die Bibel viel darüber und ich habe auch schon viel darüber gepredigt und auch Erfahrungen damit gemacht. Aber in dem Buch wird nochmal in manchen Bereichen nochmal die Tür ein bisschen weiter geöffnet, was noch mehr dahinter steckt, hinter dem Spiritismus. Und das ist spannend in dem Buch, wie gerade der Spiritismus in der Endzeit, in der Zeit, in der wir heute leben, noch mehr wirken wird. Und wenn wir das wissen, dann sind wir schon vorbereitet auf das, was kommen wird. Ja, aber eine gute Nachricht, auch wenn Satan da ist, auch wenn Dämonen da sind, wenn es die gibt, dann wissen wir doch, sie haben verloren und sie werden verlieren. Offenbarung 20, Vers 10, der Teufel und seine Dämonen werden in den Feuerigen Pfuhl geworfen. Der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefeln, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, übrigens, was Ewigkeit zu Ewigkeit bedeutet, werden wir uns gleich nochmal anschauen. Das meint nicht ohne Ende. Das kann auch was anderes bedeuten. Aber am Ende wird der Satan und seine Dämonen werden im feurigen Pfuhl enden. Es wird aus mit ihnen sein. Es steht bereits fest, Gott hat es vorausgesagt, er hat es verheißen, das ist eine Verheißung. Am Ende wird Satan und die Sünde vernichtet. Und dann kommt der Moment danach, nach dieser Vernichtung, wird es kein Satan, keine Sünde, kein Tod und kein Leid mehr geben. Offenbarung 21, 1 und 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Meine Lieben, wir dürfen wissen, Gott ist der Sieger. Jesus hat Satan am Kreuz besiegt. Er ist stärker als Satan. Er hat ihn am Anfang aus dem Himmel rausgeworfen. Er hat ihn am Kreuz besiegt. Und am Ende wird er den Satan in den feurigen Pfuhl werfen und dann ist es aus mit ihm. Und dann werden wir bei Gott sein in der Ewigkeit. Und da gibt es keinen Teufel mehr und keine Dämonen mehr. Dann sind wir gibt's nur noch das Gute. Nur noch Gott und Jesus und uns. Und natürlich die guten Engel. Ja, deswegen, wenn wir darüber sprechen, über dieses Thema, dann immer in dem Bewusstsein, dass Gott der Sieger ist und dass Gott uns an diesem Sieg teilhaben lässt und dass wir, wenn wir mit Gott leben, von Gott bewahrt und geschützt werden. Ja, jetzt ist die Frage, wenn wir wissen wollen, was ist denn jetzt? Können die Toten erscheinen? Wenn die Dämonen als Tote erscheinen, was passiert denn da? Müssen wir wissen, was geschieht mit den Toten bis zur Auferstehung? Wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels, was wir gerade gesagt haben, dann wird es wunderbar sein. Er kommt, um uns zu erlösen, dass wir in den Himmel kommen, zu ihm, in seine Gegenwart. Aber was geschieht mit den Toten, wenn jetzt unsere Angehörigen sterben, bis zur Auferstehung? Die meisten Christen stimmen überein, dass wenn wir jetzt mit Jesus leben, wenn wir Jesus angenommen haben, dass wir dann gerettet sind. Und sie sagen auch, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir bei Jesus sein. Aber in der Zwischenzeit, zwischen dem Tod und Jesu Wiederkommen, was geschieht in der Zwischenzeit? Und da gibt es sehr viele verschiedene Auffassungen. Einige sagen, manche glauben, die kommen schon in den Himmel oder in die Hölle in der Zwischenzeit, die Menschen. Oder es gibt eine Reinkarnation, die werden wieder neu geboren als ein neuer Mensch. Einige glauben, es gibt keine Existenz, es ist sowieso alles aus, es gibt nie eine Auferstehung. Einige glauben, es gibt eine unsterbliche Seele, die irgendwo weiterlebt, ohne Körper weiterlebt. Oder einige glauben, es gibt einen, die Menschen oder die Toten haben eine Art Schlaf, und werden dann erst wieder auferstehen von den Toten bei der Wiederkunft Jesu oder nach den 1000 Jahren. Die Frage ist, welche dieser Auffassungen ist richtig? Ganz einfach, wir müssen nur die Bibel fragen, denn in der Bibel ist die Antwort. Das Problem ist, wir haben keine Erfahrungswerte. Keiner von uns, die wir heute hier sind oder die am Livestream zuschauen, kann sagen, ja, ich war schon mal 2 Jahre tot und da kann ich euch jetzt genau sagen, was passiert ist. Haben wir niemanden. Es gibt zwar Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten, aber Nahtod ist nicht tot. Ja? Ein beinahe Unfall ist kein Unfall. Ja. Deswegen, die Menschen waren nicht tot, sie waren nur nah am Tod. Es gibt aber jemanden, der tot war und der wieder lebendig geworden ist. Jesus Christus. Er war tot. Und er kann uns sagen, was passiert, wenn wir sterben. Und was er uns sagt, das ist richtig. Deswegen schauen wir uns mal die Bibel an. Was sagt die Bibel zu der Frage des Todes? Und um das zu wissen, müssen wir erstmal gucken, wie ist der Mensch geschaffen worden? Woraus besteht der Mensch? Wie erschuf Gott den Menschen? Wir lesen dazu, zur Formel des Menschen, 1. Mose 2, Vers 7. Nach der Schlachter 2000 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist ein ganz wichtiger Satz hier. Warum ist er wichtig? Weil er uns zeigt, was der Mensch ist, woraus der Mensch besteht. Was wird hier gesagt? Gott hat den Menschen gebildet aus Staub von der Erde. Das heißt, Gott hat Erde genommen und hat den Menschen geformt, gebildet. Und da war der Mensch da, aber er war noch nicht lebendig. Der Körper war da, aber er lebte nicht. Das ist das Gleiche, wie wenn ein Mensch gestorben ist. Wenn er gerade eben gestorben ist, was unterscheidet einen gestorbenen, gerade eben verstorbenen Menschen von einem lebendigen Menschen? Rein äußerlich nichts. Wenn man ein Bild von beiden macht, dann ist es das Gleiche. Der Unterschied ist nur der, der eine atmet, der andere, eine lebt, der andere nicht. Natürlich, wenn er denn gestorben ist, dann verändert er sich dann und dann gibt es bestimmte chemische Prozesse, aber kurz nach dem Tod ist es das Gleiche. Und so war es hier auch, der Mensch war da, aber er lebte nicht. Und dann hat Gott, was hat er gemacht, damit er lebt? Er hat in den Odem des Lebens in seine Nase geblasen. Und das Ergebnis war, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Die Formel lautet also, Erde plus Odem gleich Seele, Wesen. Jetzt sagen einige, ja, guck, hier sehen wir es ja. Gott hat dem Menschen die Seele eingehaucht, die unsterbliche Seele eingehaucht. Hat er das? Nein. Man darf die Worte nicht verwechseln. Das Problem ist, dass viele Christen an der Stelle einfach anfangen, oder auch Theologen anfangen, die Begriffe zu vertauschen. Hier steht nicht, dass Gott ihnen die Seele eingehaucht hat und da wurde Mensch ein lebendiges Odem. Nein, Gott hat den Odem eingehaucht. Jetzt müssen wir unterscheiden, was ist das, der Odem? Und zwar, wir müssen hier schauen, die Begriffsbestimmung ist ganz, ganz wichtig. Das Wort Nefesh, Hebräisch oder Psyche, Griechisch, heißt Seele oder Wesen. Deswegen besetzt die Luther-Übersetzung an der Stelle auch, so wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Weil das Wort für Seele ist eigentlich Wesen gemeint, nämlich der ganze Mensch in seiner Ganzheit. Und das Wort Ruach, Hebräisch oder Pneuma, Griechisch, heißt Odem, Atem. Oder man kann auch sagen Lebensenergie. Das heißt, Gott hat dem Menschen den Odem eingehaucht. Was ist dieser Odem? Das ist die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und diese Lebensenergie ist unpersönlich. Das ist eine Kraft, die Gott dem Menschen gegeben hat, damit er lebt. Und die Persönlichkeit, das ist dann die Seele, das Wesen. Das ist aber der ganze Mensch. Wir hatten ja eben gesehen, Körper plus Odem, die Lebenskraft, ist gleich der ganze Mensch, die ganze Seele. Das bedeutet, das ist ganz wichtig zu erkennen, dass man das auseinanderhält, diese beiden Dinge. Dass also nicht die Seele eingehaucht wurde, sondern dass Gott den Odem eingehaucht hat, die Lebenskraft. Beispiele. Wir sagen oftmals, er ist eine gute Seele. Was meinen wir damit? Irgendjemand, der körperlos umherschwebt und eine gute Seele ist? Natürlich nicht. Wir meinen damit einen Menschen, wie er vor uns steht, mit Körper und mit allem drum und dran, eine gute Seele, ein guter Mensch. Oder ein Dorf hat mit 300 Seelen. Schweben da 300 körperlose Seelen umher in einem Dorf? Nein, natürlich nicht. Wir meinen damit 300 Menschen, ganze Menschen, ja, mit Körper, mit allem drum und dran. Das heißt, in diesem Sinne gebraucht die Bibel das Wort Seele, Nefesh. Seele ist der ganze Mensch. Ja. Und deswegen steht nirgendwo hier, dass Gott dem Menschen eine unsterbliche Seele eingehaucht hätte. Nein. Das ist, das kam übrigens nicht aus der Bibel, dieser Gedanke. Das kam vom griechischen Hellenismus, von Platon. Das heißt, der Mensch ist eine Seele. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Die Bibel sagt, der Mensch hat keine Seele. Der Mensch ist eine Seele. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir alles verstanden. Dann können wir jetzt zumachen und fertig und dann können wir Schluss machen jetzt. Aber ich werde noch ein bisschen mehr sagen darüber, weil es noch wichtig ist, sich noch mehr Gedanken zu machen, welche Auswirkungen das Ganze hat. Das müssen wir verstehen. Der Mensch ist eine Seele. Was ist, wenn der Mensch stirbt? Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, können Verstorbene mit uns Kontakt aufnehmen? Was ist, wenn der Mensch stirbt? Beim Tod des Menschen geht das Ganze wieder rückwärts. Nämlich, Prediger 3, Vers 19, denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Interessant. Was sagt hier der Prediger, der Salomo, über den Menschen und das Vieh? Sie haben den gleichen Odem. Wenn jetzt jemand behaupten würde, der Odem wäre die Seele, dann würde er behaupten, die Tiere haben die gleiche Seele wie der Mensch. Das glauben auch einige, die an die Reinkarnation glauben. Aber natürlich glauben das die anderen Christen nicht. Deswegen, was er hier sagen will, der Odem, das ist die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und Gott gibt dem Tier genauso Lebensenergie wie dem Menschen. Beide brauchen die Lebensenergie, den Odem, um leben zu können. Beide müssen atmen, beide haben Stoffwechsel, beide brauchen das Leben. Und von daher ist denn auch beim Sterben, das Sterben beim Tier das gleiche wie beim Menschen. Und wie geht das Sterben vor sich? Prediger 12, Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Hier steht übrigens im Grundtext nicht der Geist wieder zu Gott, sondern was steht im Grundtext? Steht der Seele? Ja, guck, sagen die meisten Christen, guck, der Seele geht wieder zu Gott. Nein, die Seele geht nicht zu Gott. Was geht zu Gott? Der Ruach steht dort, der Ruach. Und Ruach heißt der Odem, die Lebenskraft. Das heißt, Gott nimmt die Lebenskraft in Odem wieder zurück und der Mensch hat kein Odem mehr und dann stirbt der Mensch. Das ist ganz einfach. Beim Tier ist es so, beim Menschen ist es so. Ja. Und der Körper muss dann wieder zur Erde werden. Der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und dann, das heißt also, beim Tod wird der Ruach, die Lebenskraft, vom Körper getrennt. Der Mensch, der Körper zerfällt wieder zu Staub und die Lebenskraft geht zu Gott zurück. Nicht die Seele geht zu Gott, sondern die Lebenskraft, die ist unpersönlich. Es ist eine Kraft, die Lebenskraft. Das heißt, was geschieht, wenn der Mensch stirbt? Wir haben die Seele, der ganze Mensch nämlich. Und wenn Gott vom gesamten Menschen, von der Seele, den Odem wegnimmt, bleibt der Körper übrig und der wird wieder zur Erde. Das haben wir gerade gelesen. Ganz einfach. Es ist ganz logisch und ganz einfach. Ein Beispiel dazu. Wir haben eine Glühbirne, gibt es heute gar nicht mehr. Wir haben zu Hause noch ein paar liegen. Und die drehe ich auch gerne immer noch rein, weil das, oh gut, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir Licht einschalten, klick, dann geht das Licht an. Warum geht das Licht an? Weil wir eine ganz einfache Formel haben. Wir haben einen Glühfaden und wenn der Strom durchgeht, durch das Licht einschalten, geht Strom durch. Glühfaden plus Strom ergibt Licht. Das ist übrigens ähnlich wie beim Menschen. Ne? Glühfaden, das ist das, was Materie hat, der Körper. Der Strom ist die Kraft und das Licht ist das Ergebnis. Das heißt, beim Menschen ist es auch der Körper, der Odem die Kraft und der Mensch, der ganze Mensch ist das Ergebnis. Wenn wir jetzt das Licht wieder ausschalten, klick, es geht wieder aus. Was passiert jetzt? Wir haben das Licht, der Strom verschwindet und übrig bleibt der Glühfaden, der ist immer noch da. Das ist die entscheidende Frage. Wo ist das Licht hingegangen? Ist das Licht in den Himmel geschwebt? Ist das jetzt bei Gott im Himmel? Ist das Licht unterm Sofa verschwunden? Wo ist das hingegangen? Nirgendwo. Es ist nicht mehr da. Es hat aufgehört zu existieren. Warum? Weil dem Moment, wo der Strom nicht mehr durchfließt, geht das Licht aus, weil der Glühfaden nicht mehr glüht und damit nicht mehr Licht produzieren kann. Also das Licht geht nirgends wohin, ist nicht mehr da. So ist es auch mit dem Menschen. Wenn Gott den Lebensodem wieder zurücknimmt, dann ist der Mensch nicht mehr da. Geht nirgends wohin, er ist nicht mehr da. Er hört auf zu existieren. Die Seele ist einfach nicht mehr da. Der ganze Mensch, die Seele, ist nicht mehr da. Deswegen, Frage, können Seelen sterben? Natürlich. Weil der ganze Mensch die Seele ist, also kann der ganze Mensch als Seele sterben. Hesekiel 18, Vers 20, Schlachter 2000, sagt, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Weil die Sünde, haben wir schon gelernt, als Folge der Sünde den Tod nach sich zieht, ist es ganz klar, dass jeder Mensch, der sündigt, auch sterben muss. Und hier steht eben die Seele, damit ist der Mensch gemeint, der ganze Mensch. Der Mensch, die Seele, die sündigt, soll sterben. Es gibt also keine unsterbliche Seele, sondern jeder Mensch, weil alle Menschen sündig sind, müssen alle Menschen sterben, alle Seelen sterben. Dieser Gedanke der unsterblichen Seele kommt von Plato, der einige hundert Jahre vor Christus lebte. Und das war ein Philosoph und er sagte, er hat versucht, dem Tod seinen Schrecken zu nehmen. Und er hat dann gesagt, wenn der Mensch stirbt, dann wird die gute Seele, das Feinstoffliche, von dem schlechten Körper, dem Grobstofflichen, getrennt. Und dann geht die Seele, die kann sich endlich befreien beim Tod von dem schlechten Körper und kann endlich in einer körperlosen Welt viel besser leben. Und dieser Gedanke der unsterblichen Seele, die sich vom schlechten Körper befreit, der ist nachher irgendwann ins Judentum, aber auch nachher ins Christentum eingedrungen. Und dadurch kam die Idee einer unsterblichen Seele ins Christentum hinein. Aber das haben wir nicht in der Bibel. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ein Mensch stirbt, wie ist sein Zustand im Tod? Wollen wir uns drei Texte anschauen? Psalm 146, Psalm 115 und Prediger 9. Psalm 146, Vers 4. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Haben wir eben schon gesehen, des Menschen Geist, was ist damit gemeint? Nicht unser Denken, sondern hier steht das Wort Ruach. Der Ruach muss wieder zu Gott. Gott nimmt ihn weg. Und der Mensch muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Das heißt, wenn ein Mensch tot ist, hat er keine Pläne mehr, keine Gedanken mehr. Psalm 115, Vers 17, die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Wenn jemand glaubt, dass die Seele beim Tod in den Himmel geht, dann müssten natürlich die Seelen Gott im Himmel loben. Aber der Psalmist sagt, nein, die loben Gott nicht. Warum nicht? Weil die Toten tot sind. Das heißt, die Toten, wohin fahren die? Die fahren hinunter in die Stille. Wo ist denn das? Welche Stille denn? Das ist ganz einfach der Friedhof. Die Toten sind auf dem Friedhof. Und dort liegen sie, dort schlafen sie, dort ruhen sie. Und am Friedhof ist es normalerweise still, wenn die Toten unter sich sind. Natürlich, die Toten sind ja tot, sind immer. Ja? Deswegen, weil die Toten nichts mehr tun können, nicht mehr loben können, deswegen, wenn man tot ist, hat man keinerlei Möglichkeit mehr. Weil es kein Leben im Tod gibt. Prediger 9 ist noch deutlicher, Vers 5 und 6 und Vers 10. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt in allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Das bedeutet, die Toten wissen nichts. Die Toten sind tot. Ganz einfach. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, es gibt ein Leben nach dem Tod, in der Auferstehung, aber nicht ein Leben während des Todes. Wenn man tot ist, gibt es kein Bewusstsein. Jesus auf dieser Erde, und er hat auch über den Tod gesprochen. Es war die Situation von Lazarus, sein Freund. Er war schwer krank und er lag im Sterben. Und dann kam die Nachricht zu ihm, dass Lazarus, sein Freund, im Sterben liegt. Und Jesus, Johannes 11, lesen wir und einige Verse daraus. Das sagte er, Jesus, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, ihn aufzuerwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, so wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und Vers 17, als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Also er war schon 4 Tage tot. Und dann Vers 43 und 44, als er am Grab dann stand, als er das gesagt hatte, Jesus das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binde und lasst ihn gehen. Interessant, Jesus spricht hier vom Tod als einen Schlaf, als einen traumlosen Schlaf. Wir würden heute eher sagen wie eine Narkose, wo man einschläft und wieder aufwacht und man hat kein Zeitgefühl dazwischen. Ja. Und er ruft Lazarus aus dem Grab. Übrigens, Jesus ruft ihn und er ruft nicht, Lazarus kam herunter, aus dem Himmel wieder runter. Nein, Lazarus war nicht im Himmel. Wo war Lazarus? Im Grab war der. Ja, der war tot, im Grab. Und er ist wieder lebendig geworden und Jesus ruft ihn aus dem Grab heraus. Stellt euch vor, Lazarus wäre tatsächlich im Himmel gewesen. Was hätte Lazarus wohl gesagt? Er hätte gesagt, also Jesus, das ist aber nicht nett von dir. Ja, war so schön im Himmel jetzt hier und war so schön hier, so herrlich und bei Gott. Und jetzt rufst du mich wieder auf die Erde zurück und ich muss hier weiterleben. Also das gefällt mir gar nicht, was du hier gemacht hast. Nein, Lazarus kann nichts erzählen. Er war tot, 4 Tage war er tot. Und was erzählt er vom Tod? Nichts. Warum nicht? Weil er kein Bewusstsein hatte. Weil er nichts wusste. Er war tot. Die Toten können nichts erzählen. Hier haben wir auch wieder die Formel, der tote Körper vom Lazarus, der da lag da im Grab. Gott hat den Ruach, die Lebensenergie, wieder in ihn hineingelegt und er wurde ein lebendiger Mensch. Das war die Formel. Das gleiche wie bei der Schöpfung. Jesus ist der Schöpfer und er konnte als Schöpfer, natürlich durch die Kraft des Vaters, er hat zum Vater gebetet, hat der Vater ihn wieder lebendig gemacht. Ja. Martin Luther hat gesagt, wir werden schlafen, er nennt den Tod auch Schlaf. Bis Gott an das kleine Grab anklopft und sagt, Dr. Martin, steh auf. Dann werde ich gleich aufstehen und ewig glücklich sein mit Gott. Auch Martin Luther glaubte, dass der Tod ein Schlaf ist, von dem man wieder aufersteht bei der Wiederkunft. Die Auferstehung. Die Schlafenden werden geweckt. Tatsächlich. In 1. Thessalonicher 4, 15 bis 18 lesen wir, Paulus schreibt, denn sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Paulus nennt hier den Tod auch Schlaf. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Paulus sagt hier, die, die gestorben sind und die, die bis zur Wiederkunft Jesu noch leben werden, da wird keiner dem anderen zuvorkommen, sondern werden alle gleichzeitig zu Gott gehen in den Himmel. Also keiner ist vorher schon im Himmel. Und wann werden wir in den Himmel gehen? Wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels. Wenn er die Toten aus ihren Gräbern herausrufen wird. Die Lebenden werden verwandelt werden. Wir werden am letzten Abend darüber sprechen, mit Ronny. Und dann werden wir in den Himmel gehen zu Gott. Und Paulus sagt, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Paulus sagt nicht, tröstet euch, dass die Toten, wenn sie gestorben sind, bei Gott im Himmel sind. Sagt er nicht. Er sagt, die Toten sind entschlafen. Sie sind im Grab. Aber wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, werden sie auferstehen. Die Hoffnung nach dem Tod ist nicht die unsterbliche Seele, die im Himmel ist. Die Hoffnung ist die Auferstehung. Dass die Gläubigen, die mit Jesus gestorben sind, auferstehen werden und gemeinsam mit denen, die wir noch leben, wenn bei Jesu Wiederkunft, dass wir gemeinsam zu Jesus in den Himmel gehen werden. Das ist wichtig. Das heißt, die Unsterblichkeit erhalten wir erst bei der Auferstehung. Da kriegen wir einen neuen Körper und nicht beim Tod. Die Bibel kennt ein Leben nach dem Tod und nicht im Tod. Es gibt nur zweimal das Wort Unsterblichkeit in der Bibel. Einmal, 1. Korinther 15, 53 und 54, da steht drin, dass wir als Gläubige erst bei der Auferstehung die Unsterblichkeit verliehen bekommen. Und wir bekommen sie verliehen, wir haben sie nicht aus uns selbst automatisch. Und wir haben 1. Timotheus 6, 15 und 16, wo steht, dass Gott allein Unsterblichkeit hat. Das heißt, kein anderes Wesen hat Unsterblichkeit, nur Gott. Und deswegen, alle Wesen, ob Engel, ob Menschen, egal welches Wesen, ob Tiere, existieren und bestehen nur in Gott, weil er allein in sich selbst Unsterblichkeit hat. Und er kann andere Wesen Leben geben. Kein anderer kann das, nur Gott. Keiner kann in sich selbst bestehen und in sich selbst leben. Dem Menschen wird die Unsterblichkeit erst bei der Auferstehung verliehen. Das ist ganz wichtig. Deswegen, Satans Lüge war, der Mensch hat eine Seele, die unsterblich ist. Gottes Wahrheit ist, der Mensch ist eine Seele. Und da der Mensch sterblich ist, ist auch er selbst als Seele sterblich. Und die Unsterblichkeit bekommen wir erst bei Jesu Wiederkunft. Schon damals im Paradies hat Satan zu Eva gesagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Mit anderen Worten sagt er, ihr seid unsterblich. Er wollte ja selbst sein wie Gott. Und es hat er zu Eva gesagt, ihr habt göttliche Autorität, nämlich ihr seid unsterblich, wie Gott unsterblich ist. Das war eine Lüge. Das war eine glatte Lüge. Und heute wird das von tausenden Kanzeln gepredigt. Ihr seid unsterblich. Der Mensch ist unsterblich. Nein, ist er nicht. Die Bibel sagt, der Mensch ist sterblich. Und dieser Gedanke der sterblichen Seele steht im Widerspruch zum ganzen Erlösungsplan, den wir hier in diesen Tagen uns angeschaut und studiert haben. Er steht im Widerspruch mit Jesu Tod. Wenn der Mensch von sich selbst ewiges Leben hätte, dann hätte Jesus nicht sterben brauchen. Denn es heißt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir bekommen das ewige Leben durch Jesu Tod. Wenn wir schon automatisch ewiges Leben hätten, dann hätte Jesus nicht sterben müssen, um uns ewiges Leben für uns zu ermöglichen. Zweitens, die Zeit des Gerichtes. Wenn beim Tod eines Menschen entschieden werden müsste, ob er in den Himmel oder in die Hölle kommt, dann müsste ja in dem Moment, wo er stirbt, Gericht gehalten werden im Himmel, um zu entscheiden, wohin kommt er denn jetzt? Aber das steht in der Bibel nirgendwo drin. Wir hatten am letzten Samstagabend darüber gesprochen, über das Gericht. Und wir haben gesehen, dass Gottes Gericht erst in der letzten Zeit ab 1844 beginnt. Und nicht, wenn der Mensch stirbt. Deswegen, die Zeit des Gerichts ist nicht im Todeszeitpunkt, sondern erst in der letzten Zeit, denn wenn Jesus wiederkommt, dann muss entschieden sein, wer mitkommt in den Himmel und wer nicht, nicht vorher. Drittens, Jesu Wiederkunft. Jesus kommt, um uns mitzunehmen. Jesus sagt in Johannes 14, 1 bis 3, dass er wiederkommen wird, um uns mitzunehmen, damit wir sind, wo er ist, in den Himmel nämlich. Wenn wir schon im Himmel wären beim Tod, wozu sollte er wiederkommen? Seine Wiederkunft wäre sinnlos, zwecklos, wenn die Gläubigen schon im Himmel wären. Und es steht im Widerspruch zur Auferstehung und Belohnung. Jesus kommt wieder, um seinen Lohn mitzubringen. Und den Lohn bekommen wir erst bei der Wiederkunft Jesu und nicht beim Tod. Deswegen, diese Lehre ist mit dem gesamten Plan der Erlösung nicht vereinbar. Es ist eine Lüge Satans. Und dadurch verführt er die Menschen und er kann dann so tun, als ob die Verstorbenen irgendwo wieder erscheinen können und den Menschen den Lügen erzählen und die Menschen glauben das. Die Auswirkungen dieser Täuschung sind immens. Die Sterbe erlebt es klinisch toter. Die Reinkarnationslehre, Kontakt mit den Toten, Spiritismus, wo auf einmal Dämonen erscheinen als Tote. Toten- und Ahnenkult, Anrufung der Heiligen, wo man glaubt, die wären im Himmel und könnten wir uns Fürsprache einlegen. Die Seelen im Fegefeuer, wo es nochmal einen Schritt weitergeht. Die Messen für Verstorbene, die Lehre der ewigen Höllenqual. Denn wenn der Mensch eine sterbliche Seele hätte, dann könnte er ja nicht irgendwann sterben, sondern er müsste ja, wenn er verloren ist, ewig in der Hölle schmoren. Aber da sagt die Bibel, nein, das Wort ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit, kann auch bedeuten Aion, von Zeitalter zu Zeitalter. Also von einem Zeitalter bis zum anderen Zeitalter wird der Folgefuhl dauern und dann ist es Ende. Da werden sie im zweiten Tod gestorben sein, sagt die Bibel. Und manche sagen, dass es keine ewige Höllenqual geben kann, wird es am Ende eine Allversöhnung geben, alle Menschen werden gerettet. Das sind alles Folgen dieser falschen Lehre, die wir hier von Satan eingeführt haben, der unsterblichen Seele. Professor Althaus, der protestantische Theologe Professor Althaus, sagte, Unsterblichkeit, dieser Gedanke kommt aus dem primitiven Seelenglauben der heidnischen Religionen und aus der Philosophie. Die Philosophie will ein Stück des Menschen vor dem Tod bewahren, nämlich die Seele, weil sie besser sei als der materielle Leib. Dem Tode wird damit sein Ernst genommen, die Seele geht gleichsam unberührt hindurch. Tod heißt aber, Gott nimmt mir nicht nur meinen Leib, sondern er nimmt mir mich selbst. Auch mein Wollen und Denken, mein Bewusstsein und meine Selbstmächtigkeit. Die Unsterblichkeitslehre hat einen halben Tod und darum nur einen halben Menschen betreffende Auferstehung. Wir aber wollen vom ganzen Tod sprechen, weil wir mit der Schrift alles von der Auferstehung erwarten. Gute Worte, was er hier gesagt hat. Schon eine Weile her, aber es ist trotzdem richtig. Justin der Märtyrer im 2. Jahrhundert, einer der Kirchenväter, sagte, ich entscheide mich nicht für Menschen oder für menschliche Lehre, sondern für Gott und seine Wahrheit. Wenn ihr mit solchen zusammenkommen solltet, die sich Christen nennen und behaupten, ihre Seelen würden vielmehr schon beim Tode in den Himmel genommen werden, dann haltet sie nicht für Christen. Wenn der heute leben würde und diesen Maßstab mal anwenden würde, dann würde es heute nur wenige Christen auf dieser Erde geben. Aber ich denke, er hat recht. Martin Luther sagte, der Papst hat neuerdings auf dem 5. Laterankonzil 1515 fürwahr meisterlich beschlossen, den heiligen Artikel, dass die Seele des Menschen sei unsterblich, auf dass sie, die päpstliche Kirche, Menschenträume und Teufelslehre behalte, dieweil sie Christi Lehre und den Glauben mit Füßen tritt und vertilget. Luther hat drastische Worte gebraucht. Er nennt hier die Lehre der unsterblichen Seele des Menschen, nennt er Teufelslehre und Menschenträume. Aber er hat recht, es ist nicht biblisch, was da beschlossen worden ist. Georg Grimm, auch protestantischer Theologe, sagte, Jesus kennt keine Unsterblichkeit der Seele. Nach ihm schlafen die Toten bis zum jüngsten Gericht in den Gräbern. Die Adventisten sind die einzigen, die in diesem Punkt noch die reine Lehre Jesu vertreten. Ja, das heißt, wir haben auch eine ganze Reihe Theologen, die auch das erkannt haben und sagen, was die biblische Wahrheit uns zeigt. Johannes 5, 28 und 29. Jesus sagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Das heißt, es gibt zwei Auferstehungen. Auferstehung zum ewigen Leben bei Jesu Wiederkunft und die Auferstehung zum Gericht 1000 Jahre später, wo die Menschen auferstehen, die dann ihr Urteil empfangen und den zweiten Tod sterben müssen. Ja, soweit diese Frage, dass tatsächlich diese falsche Lehre da ist. Aber die Frage ist jetzt, wo finden wir heute? Wir haben am Anfang vom Okkultismus und vom Spiritismus gesprochen. Wo finden wir heute diese Phänomene in unserer Gesellschaft? Denn wir müssen ja wissen, wovor muss ich mich hüten? Wo muss ich die Grenzen ziehen? Gott hatte sein Volk gewarnt, dass sie nicht Zauberei und diese okkulten Dinge tun sollten. Und wo finden wir das heute? Ich möchte ein bisschen über den Schamanismus sprechen und aufzeigen, was der Schamanismus bedeutet und wohin er führt. Wir finden auf der ganzen Welt den Schamanismus verbreitet. In Nordamerika die Indianer waren Schamanen, in Südamerika die Inkas und Mayas, in Ostasien der Buddhismus, in Grönland die Inuit, in Afrika die Medizinmänner, der Voodoo-Kult, in Australien die Aborigines, in Europa die alten Naturreligionen. Stonehenge und so weiter. Das sind alles Schamanen. Sie haben alle verschiedene Ausprägungen, alle verschiedene Hintergründe, aber die Grundmuster sind die gleichen von diesem Schamanismus. Und dieser Schamanismus ist eigentlich ein Teil von diesem gesamten okkulten, mystischen, esoterischen Hintergrund, den wir auch heute in der Welt immer mehr finden. Interessant ist, gerade gestern kam eine Nachricht in den Medien, da stand, ihr habt davon gehört gehabt, als am 6. Januar 2021, in diesem Jahr, der Sturm auf das Kapitol in Washington hier vollbracht wurde. Und da war dieser Schamane Jakob C., dieser mit diesem Biberfell und diesen Hörnern, den er sich selbst als Schamane nennt, und der ist gestern verurteilt worden zu einigen Jahren Haft in den USA. Und interessant ist, er nennt sich selbst als Schamane. Das heißt, wir haben heute noch Schamanismus in dieser Welt. Und wo wir das finden, gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Der Begriff Schamane ist aus dem Tungesischen und bedeutet ein von Göttern beeinflusster Mensch. Die Schamanen glauben, dass es unsichtbare Mächte gibt, nicht unbedingt Gott, sondern einfach irgendwelche dämonische Geister, eine Welt der Götter, Geister und Dämonen, und dass der Mensch mit den Dämonen Kontakt aufnehmen kann, dass der Mensch seinen Körper verlassen kann und dass er dann auch übernatürliche Fähigkeiten bekommen kann, Heilungen und andere übernatürliche Fähigkeiten haben kann. Und es gibt im Schamanismus 5 okkulte Grundmuster, die in allen schamanistischen Kulturen sichtbar sind. Erstens eine Trance-Induktion, eine Einleitung, wie man mit den Geistern Kontakt aufnehmen kann. Zweitens Kommunikation mit den Geistern. Drittens außerkörperliche Reisen. Viertens Besessenheit durch Geister. Und fünftens übernatürliche Fähigkeiten. Ich habe mal andere Vorträge gehalten, wo ich das Ganze ausführlich dargestellt habe. Ich werde das nur ganz kurz schlagartig mal Punkt 1 und Punkt 4 herausgreifen, um zu zeigen, was die Schamanen tun, um mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Nämlich, ich habe hier meine Übersicht, der Mensch hat einen Erregungszustand, der irgendwo zwischen entspannt ist und aufgeregt ist. Und am Tag über haben wir dann verschiedene Erregungskurven. Wir fangen an, dass wir eben vielleicht im Schlafen entspannt sind, dass wir uns dann irgendwann aufwachen und ein bisschen mehr. Irgendwann regen wir uns ganz auf. Und dieser dunkelgelbe Bereich ist das, was der normale Bereich ist. Oder besser gesagt auch der hellgelbe noch. Die Erregung ist oben und die Entspannung, der Schlaf unten. Aber es gibt jetzt 2 Extrempositionen, die gefährlich sind. Das ist einmal die Ekstase. Die Ekstase geht über die Erregung hinaus. Und wir haben ganz unten die Trance, die geht tiefer als die normale Entspannung. Und die Schamanen versuchen jetzt, eine dieser beiden Extrempositionen zu erreichen, weil sie in diesen beiden Extrempositionen mit den übernatürlichen Mächten Kontakt aufnehmen können. Warum ist das so? Weil der Mensch bei der Ekstase und bei der Trance seine Selbstbestimmung, seine Selbstkontrolle verliert. Und wenn wir unsere Selbstkontrolle verlieren, öffnen sie damit eine Tür für die übernatürliche dämonische Welt. Und genau das ist ihr Muster, entweder Ekstase oder Trance. Und wie machen sie das? Für die Ekstase machen sie das durch rhythmische Musik, vor allen Dingen Offbeat-Musik, also eine Musik mit einem Gegenrhythmus, wie das wir in der Rock-Pop-Musik haben oder auch in der charismatischen Musik haben. Durch Singen, durch ständiges wiederholtes Singen der rhythmischen Musik, durch Tanzen, durch Klatschen, Trommeln und Chanting. Chanting ist rhythmisches Singen von Wörtern oder Phrasen. So wie die Voodoo-Kult, wo sie dann wieder Medizinmann da ums Feuer springt, ja, und dadurch sich in eine Ekstase versetzt. Das heißt, mit diesen Techniken kann man sich selbst in eine gewisse Ekstase versetzen. In die Trance ist das Gegenteil. Das versucht man durch äußere und innere Stille und Leere des Geistes. Man versucht, sich selbst zu entleeren, an nichts mehr zu denken, ja, die Reise in sich selbst zu finden, in der Mystik, Konzentrationsübungen, Askese, Reizentzug, rituelle Körperhaltungen, Schneidersitz, Rückenlage und so weiter. Und Zungenrede, interessant, Zungenrede, dieses Reden in Silben, die keinen Sinn ergeben, wie bei den Charismatikern auch, kommt auch aus dem Schamanismus. Da ist der Urgrund, dass man einfach irgendetwas sagt, was keinen Sinn ergibt. Ja. Und Chanting auch, das heißt Wiederholen von bestimmten Wörtern, von Mantren, die man immer wiederholt, um sich dort in die Trance hineinzuversetzen. Übrigens, wir haben in der heutigen modernen Welt sehr viele Techniken, sowohl in der Christenheit als auch in der Psychologie oder in der Therapie, wo man auch versucht, die Menschen in die Ekstase oder in die Trance hineinzuführen. Und das sollten wir immer meiden. Wenn wir irgendwo merken, etwas geht in Richtung Ekstase, sofort abschalten, nicht mehr mitmachen, weil die Ekstase gefährlich ist, weil man hier einen Türöffner hat für die übernatürliche Welt. Und das Gleiche mit der Trance. Ja? Da sollten wir nicht mitmachen. Moderne Schamanen haben besondere Dinge, um das zu erreichen, diese Trance-Induktion: Yoga, autogenes Training, Hypnose, Mandalas ausmalen, stille Übungen, Fantasiereisen, wo man einen ruhigen, abgedunkelten Raum hat, Kerzenlicht, Meditationsmusik, Rückenlage, Augen schließen und so weiter. Diese Dinge, die letzten beiden, Mandalas und stille Übungen, sind Dinge, die nicht direkt schon Kontakt mit Geistern darstellen, sondern wo man eine Tür öffnet, um in diese Welt dieser Geister hineinzukommen. Ja, denn der Punkt Besessenheit durch Geister: wenn die Schamanen mit den Geistern Kontakt aufgenommen haben, dann kommen sie oftmals in eine Besessenheit hinein. Und das zeigt sich durch unkontrolliertes Verhalten: Zittern, Zucken, Zappeln, Versteifungen, Verrenkungen, Verkrampfungen, Tierstimmen, Hitzewallungen, Zungenreden, auch dieses Kauderwelsch, ne? Stöhnen, Hüpfen, Schreien, Schütteln, unkontrolliertes Lachen, Umfallen auf den Rücken, Schneiden von Grimassen, Tobsuchtsanfälle, Schmerzunempfindlichkeit, fremde Stimmen, die durch sie durchreden. Interessant ist, dass viele von diesen Dingen, die wir hier jetzt alle aufgeführt haben, auch bei charismatischen Christen vorkommen, wenn sie diese übernatürlichen Erfahrungen haben. Ich habe bereits darüber gesprochen in den vergangenen Tagen, dass ich glaube, dass was hier geschieht, eigentlich christlicher Schamanismus ist. Das heißt, die Techniken, die sie anwenden, sind Techniken des Schamanismus, um sich selbst in eine gewisse Ekstase hineinzubringen. Und wenn die erreicht ist, dann kommen genau die Phänomene, die wir hier haben, nämlich Umfallen und dass andere Stimmen durch sie durchsprechen, das Umfallen auf den Rücken, das Ruhen im Geist, wie sie es nennen, und so weiter. Deswegen sollte man übrigens auch diese Offbeat-Lieder, die sie singen, um sich in diesen Ekstase hineinzubringen, ich denke, die sollte man vermeiden, weil die einfach diese Wirkung haben, wenn man sie singt und auch noch mit dieser entsprechenden Offbeat dabei hat. Gut, den letzten Bereich, den wir heute anschauen wollen, ist: wo finden wir heute diesen Schamanismus und Okkultismus in der heutigen Welt? Wir haben hier vier Bereiche: die Wahrsagerei, Spiritismus, Zauberei, Magie und okkulte Heilmethoden. Ich werde diese nur relativ schnell übergehen, weil das zu lange sein würde, das alles zu erklären. Wer das mehr darüber wissen möchte, schaut andere Vorträge an über die okkulte Verführung, wo ich das alles sehr genau erklärt habe. Wahrsagerei sind zum Beispiel Kartenlegen, Tarotkarten, Handlinien lesen, wo man glaubt, dass die Handlinie irgendwelche Bedeutung hat für die Länge des Lebens, Astrologie, Horoskope, wo man glaubt, dass die Sterne Einfluss darauf haben, auf mein Leben und wie mein Leben verläuft, Pendeln, wo man irgend so einen Pendel hat, wo man glaubt, dass das Pendel irgendetwas sagen kann über Medikamente oder über Krankheiten. Übrigens, all diese Dinge funktionieren. Es funktioniert. Aber wer ist das, der das macht? Das sind Dämonen. Dämonen sind das, die hier das Pendel anstoßen oder die hier bei den Karten irgendwelche Dinge voraussagen lassen. Wünschelrute, wo man glaubt, mit so einem Teil irgendwelche Wasseradern zu finden. Es funktioniert auch, aber es sind halt dämonische Kräfte. Hellsehen, dass man glaubt, irgendwelche Wahrsagerei zu betreiben, irgendwelche zukünftige Dinge zu erfahren und sein Leben im Voraus schon sehen zu können. Zeichendeuterei, Kaffeesatz lesen, Bleigießen und andere Dinge, wo man glaubt, durch irgendwelche Zeichen, die geschehen, dann muss das und das geschehen, wenn das und das so und so passiert. Der Bereich des Spiritismus. Ich werde nur die wichtigsten Dinge, habe ich hier so erwähnt, es gibt noch viel mehr aus dem Bereich. Wenn jemand noch mehr wissen möchte darüber, ich habe Unterlagen dazu, die könnt ihr auch gerne anfordern. Vielleicht können wir sie auch auf die Internetseite stellen. Spiritismus, das ist ein Bereich, der sehr viel extremer und massiver in diesem Bereich des Okkulten, des Dämonischen hineingeht, weil man hier meistens einen direkten Kontakt mit Dämonen hat. Das sind Geistererscheinungen, also dass man direkt mit Geistern, die erscheinen, kommuniziert. Totenerscheinungen, dass man mit Toten spricht, die natürlich nicht die Toten selbst sind, sondern die von Dämonen, die Toten nur nachahmen. Totenbefragungen, wo man spiritistische Sitzungen hat, Seancen, wo man dann direkt die Toten beschwört und dann auch die Toten erscheinen, besser gesagt Dämonen, die sich als Tote ausgeben. Tische rücken, übrigens bei diesen Totenbefragungen ist oftmals auch, dass ein Medium dabei ist, eine Art Mensch, der sich zur Verfügung stellt, dass die Dämonen durch diesen Menschen durchreden, ja, also so eine Art Medium, ein medialer Kanal. Tische rücken, wo man auch dem Geist Fragen stellt und dann fängt der Tisch sich an zu bewegen. Gläserrücken, das sind alles Dinge, die auch oftmals auch schon von Jugendlichen schon ausprobiert werden. Und das Problem ist, wenn man all diese Dinge tut, dann bekommt man dadurch okkulte Belastungen. Und egal, ob man das glaubt oder nicht glaubt, wenn man das mitgemacht hat, dann hat man okkulte Belastungen. Aber man kann frei werden davon. Das ist die gute Nachricht. Gucken wir uns gleich an, wie wir frei werden können von diesen Dingen. Klopfzeichen, dass man also mit den Dämonen hin und her Klopfzeichen, wie so eine Art Morse-Alphabet, sich kommuniziert. Und automatisches Schreiben. Das bedeutet, wenn jemand sich hinsetzt und meditiert und dann einfach in der Dunkelheit einen Stift auf ein Blatt Papier legt und seine Hand nicht bewegt und irgendwann fängt der Stift von selber an zu schreiben. Ja. Und das sind jetzt natürlich Dämonen, die jetzt die Hand führen und diesen Stift schreiben, und das sind dämonische Gedanken, die da aufgezeichnet werden. Übrigens, die Autorin von Harry Potter hat in einem Interview mal zugegeben und gesagt, dass die Bücher von Harry Potter so entstanden sind durch automatisches Schreiben. Also das, was dort zu lesen ist und was die Filme, die man anschauen kann, das ist nicht von Menschen ausgedacht, das sind dämonische Gedanken. Denn es ist auch eine Einführung in Zauberei und in Magie, und da werden ständig Zaubersprüche wiederholt und die Menschen, auch die Kinder, in diese Zauberei, in diese Okkulte eingeführt. Ja, dann haben wir den Bereich der Zauberei und Magie. Das sind Amulette, Talismane, weiße Magie. Es gibt weiße Magie und schwarze Magie. Schwarze Magie, das ist, dass man Zaubersprüche hat, um andere zu schädigen. Und weiße Magie, das sind Zaubersprüche und Dinge, die man tut, Handlungen, um andere zu schützen. Und viele glauben jetzt, naja, wenn es ja zum Schutz ist, dann muss es ja was Gutes sein. Aber beides ist dämonisch. Beides ist von Satan. Denn beides ist Magie, und Gott benutzt niemals Magie. Gott benutzt Gebet. Wenn wir zu Gott beten, dann greift er ein und dann macht er auch Dinge und auch übernatürliche Dinge. Aber über Magie werden wir niemals den Weg zu Gott finden. Auch in manchen Kirchen, auch in der katholischen Kirche finden wir manche Dinge, wo man durch magische Handlungen meint, irgendetwas bewirken zu können, aber nicht magische Handlungen bewirken etwas, sondern unser Gebet bewirkt, dass Gott etwas tut. Nur Gott kann etwas tun und nicht durch irgendwelche Handlungen können wir etwas bewirken. Ja. Zauberbücher, das sind Bücher mit okkultem Inhalt, wie zum Beispiel Harry Potter oder auch Bücher, 6. und 7. Buch Mose oder die Kabbala oder andere Bücher, die direkt eine Einführung in den Okkultismus, in den Spiritismus darstellen. Oder auch Bücher über okkulte Dinge. Tarotkarten, die sollte man auch nicht zu Hause haben. Übrigens, wenn man diese Dinge zu Hause hat, Bücher über so etwas oder auch Tarotkarten, dann kann allein durch den, dass sie zu Hause liegen, diese Dinge, kann schon die Dämonen anwesend sein. Ich habe mit einer Frau mal, ich könnte jetzt auch stundenlang erzählen von Erfahrungen über diese Dinge. Es ist auch nicht gut, wenn man zu viel erzählt, weil es auch spannend sein kann und man kann dadurch überhaupt verstrickt werden in diese Sachen. Aber es ist nicht ganz ungefährlich. Deswegen lasst die Finger davon. Also diese Frau, ich hatte mit ihr ein Absagegebet gemacht und sie war sehr heftig drin. Das Absagegebet war so heftig, das war schon einige Jahre her, wo das war, dass sie musste sich am Tisch festhalten, weil sie so geschüttelt worden ist von den Dämonen, dass sie sonst durch die Gegend geflogen wäre. Ja. Aber sie ist frei geworden, Gott hat sie frei gemacht, Gott sei gedankt. Einen Tag später ruft sie mich wieder an und sagt, Olaf, die Dämonen sind wieder da. Ich bin wieder hingefahren und wir haben dann wieder gebetet, die hat wieder ein Absagegebet gemacht und sagte, ja, sie sind weg. Und nach 5 Minuten kamen sie wieder zurück. Dann habe ich gesagt, warum kommen sie immer wieder zurück? Und dann habe ich gesagt, wir beten jetzt darum, dass Gott uns zeigt, warum die Dämonen zurückkommen. Sie hat die Dämonen auch gespürt. Sie hatte die körperlich gespürt, die Dämonen, diese Frau. Und dann haben wir gebetet und dann habe ich gefragt, hast du noch irgendwelche Bücher bei dir zu Hause? Okkulte Bücher. Oder noch okkulte Musik-CDs oder DVDs. Ja, sagt sie, ich habe noch ein paar Bücher. Dann hat sie die geholt. Und dann hat sie die auf dem Tisch, so einen ganzen Stapel gehabt. War auch ein Buch dabei von einem Schamanen, sie hatte einen Psychotherapeuten, der war ein Indianer, ein Schamane, und der hat ihr okkulte Bücher gegeben, was mit Mantren und sowas, ja, und die hat sie da liegen gehabt. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt habe ich die ganzen Bücher und die Kassetten und DVDs genommen, in eine Plastiktüte gepackt und habe die vor die Tür gebracht. Und als ich zurückgekommen bin, zu der Frau ins Wohnzimmer, sage ich, und, was ist jetzt? Sagt sie, ja, die Dämonen sind weg. Und sie ist frei geworden und sie ist frei geblieben. Das heißt, allein dadurch, dass diese Bücher in ihrem Haus drin waren, hatten die Dämonen das Recht, in dem Haus noch anwesend zu sein. Und sie hat sie gespürt. Also deswegen, wenn wir solche Dinge haben, guckt eure Wohnung durch, betet darum und werft die Dinger weg. Diese Zauberbücher sollen weggeworfen werden. Die Epheser, in der Apostelgeschichte lesen wir davon, als die haben auch Zauberei betrieben, die haben alles auf einem großen Haufen, die haben die Bücher verbrannt. Ja, damit niemand mehr von diesen Büchern Schaden nehmen kann. Ja. Deswegen, die soll man vernichten, diese Bücher. Also, Tarotkarten sind auch nicht gut. Heilige Steine. Wo man glaubt, dass die Steine oder Edelsteine irgendwelche magischen Kräfte haben, um Kräfte aufzunehmen oder Kräfte zu geben. östliche Kampfsportarten. Das sind nicht nur Kampfsportarten, das beginnt meistens sehr harmlos, aber geht irgendwann in eine mystische Philosophie über. Judo, Jiu-Jitsu, Karate und so weiter. Dann spiritistische Rockmusik. Viele Bereiche der Rockmusik sind durchweg spiritistisch. Hardrock generell, aber auch viele andere. Ja. Okkulte Computerspiele, Warcraft und so weiter. Familienaufstellung, das ist eine Therapieform, wo was durch und durch okkult ist, wo man irgendwelche Dinge von früher nachspielt und die Teilnehmer, die da mitmachen, wissen nicht, was damals abgelaufen ist, aber man fängt an und auf einmal sagen die genau das, was damals gesagt wurde und sie verhalten sich genauso wie damals, die eigenen Familienangehörigen. Und die da mitgemacht haben, haben meistens gesagt, dass sie so einen kalten Hauch, so was Kaltes gespürt haben. Diese Familienaufstellung ist etwas, was auf jeden Fall aus dem okkulten Bereich kommt, wo man auf keinen Fall mitmachen sollte. Die Aura-Lehre, Feng Shui, da können wir jetzt viel mit sagen, mit Yin-Yang und diese vier verschiedenen Seiten des Lebens, die dann hier alle eine Rolle spielen. Freimaurerei, haben wir am Anfang schon gesehen, ja, wie auch der Freimaurerlogen, einer der obersten, hier auch die Mystik empfiehlt und die Kabbala. Drogenerfahrungen, die sind manchmal sehr, sehr ähnlich mit okkulten Dingen und das hängt eines mit dem anderen oft mal zusammen. Das geht Hand in Hand, eins und das andere. Ja. Handauflegung von Schamanen. Und ich habe auch schon erlebt, dass Leute bei Handauflegung von Charismatikern okkulte Belastungen bekommen haben. Ja. Ich hatte ein junges Ehepaar, an Bibelstunden begonnen und dann sagte sie, ja, seit ein paar Wochen habe ich auf einmal, dass ich tagsüber, wenn ich nach Hause komme, auf einmal weinen muss, eine Stunde und dann ist wieder weg. Und dann frage ich, ja, woher kommt das? Sagt sie, das weiß ich nicht. Und dann, seit wann hast du das? Ja, seit 3 Wochen, sagt sie. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie vor 3 Wochen bei einem Eheseminar waren und dann hat man ihr die Hände aufgelegt bei Charismatikern. Und genau ab dem Tag hatte sie diese Depression. Und dann haben wir ein Absagegebet gemacht, nur über diese eine Sache, nur für diese Handauflegung. Absagegebet gemacht und ab dem Tag waren die Depressionen wieder weg. Also ganz deutlich, dass es nur von dem gekommen ist. Ja. Es ist damit nicht zu spaßen. Hypnose, Selbsthypnose. UFOs. Die UFOs gibt es wirklich, aber das sind dämonische Effekte. Ja. Meditationstechniken. Die Reise in sich selbst. Wir finden Erlösung nicht, indem wir in uns selbst hineinkommen, sondern indem wir zu Jesus gehen, zu Gott gehen. Er ist der Herr, er ist der Gott und er ist der Allmächtige und er kann den Sieg haben über alles andere und nicht wir selbst in uns. Stille Übungen, Fantasiereisen, haben wir schon drüber gesprochen, spiritistische Filme, das sind auch Filme über Spiritismus oder auch Harry Potter und so weiter. Dann haben wir okkulte Heilmethoden. Es gibt 3 verschiedene Arten von Heilmethoden. Einmal die schulmedizinischen Heilmethoden, dann die natürlichen Heilmethoden und die okkulten Heilmethoden, die oftmals das Natürliche über sich propagieren, aber nicht natürlich sind. Die muss man unterscheiden davon. Akupunktur zum Beispiel. Das kommt aus chinesischer Medizin. Nach dem Yin-Yang-Prinzip. Das Gute kann ohne das Böse nicht sein und andersrum auch nicht. Meridiane, Verlauf durch den Körper, die man aber nicht wissenschaftlich nicht nachweisen kann. Und sie sagen, die Lebensenergie Qi muss frei fließen, dann ist man gesund. Und wenn es Blockaden gibt, dann muss man an bestimmten Punkten anpiksen, um die Blockaden zu lösen, um die Energie wieder frei fließen zu lassen. Und das bewirkt dann, dass man wieder gesund wird. Also es hat nichts mit Nerven zu tun, sondern mit diesen Meridianen und mit den Blockaden, die es dort gibt. Meistens sind alles solche Erklärungen, wo es um Schwingungen geht und um Energien geht und so weiter, sind meistens aus diesem fernöstlichen, esoterischen Bereich, den man meiden sollte. Auch Elektroakupunktur gibt es, was auch in diesem Bereich gehört. Bachblüten. Der Bach, ein englischer Erfinder von diesem, hat gesagt, die Krankheit entsteht, wenn es einen Konflikt gibt zwischen der unsterblichen Seele und der Persönlichkeit des Menschen. Und deswegen müssen wir bestimmte Heilpflanzen nehmen, die bestimmte seelische Probleme lösen. Und die müssen wir auch noch verdünnen, so ähnlich wie bei der Homöopathie. Und dann werden die Schwingungen der Blüten durch das Verdünnen auf die Essenz übertragen. Und dann, wenn der Mensch sie nimmt, dann wird die unsterbliche Seele wieder gesund und dann wird der ganze Mensch gesund. Natürlich ist das auch okkult. Reiki. Reiki, da glaubt man, kommt aus vom Rei-Kosmos und Ki, Lebensenergie, dass man vom Kosmos Lebensenergie anzapfen kann, die man dann über Handauflegung übertragen kann auf eine kranke Stelle und dadurch andere heilen kann. Und dass man dann nur durch Handberührung oder drüberhalten Energien übertragen kann und dadurch Menschen gesund werden können, fließen von universeller Energie. Dann haben wir Wunderheiler oder was man bespricht, mit irgendwelchen Zauberformeln etwas bespricht. Yoga haben wir, hat esoterischen Hintergrund, wir haben die Chakrenlehre, wir haben die 7 Chakren, die, wo man glaubt, die im Menschen drin sind, dass man einen Astralleib hat, dass es Lebensenergie gibt und Schwingungen, die, von denen der Mensch lebt. Und wenn man da nicht in den Einklang mit dem Universum schwingt, dann wird man krank und so weiter. Ja. Und dass man sein Bewusstsein erweitern muss, um transformiert zu werden. Dann haben wir den Mesmerismus, magnetische Heilströme, wo man glaubt, dass man durch gewisse Heilströme, der Mesmer lebte vor 200 Jahren, dass man da auch irgendwelche Energien übertragen könnte. Dann esoterische Massagen, Ayurveda, Homöopathie, das ist natürlich eine Sache, die von vielen immer wieder heiß diskutiert wird, aber ich glaube, dass es auch in diesen Bereich hineingehört. Der Begründer war Hahnemann, Samuel Hahnemann, vor auch ungefähr 200 Jahren hat er gelebt. Er war Spiritist und das ist schon mal bedenklich, dass er als Spiritist diese Sache hier erfunden hat. Er sagte, wir müssen Ähnliches mit Ähnlichem heilen. Das heißt, der Stoff, der eine Krankheit hervorruft, der kann sie auch heilen, wenn man sie verdünnt. Und zwar, wenn man schon krank ist, kann sie das dann heilen, wenn man es verdünnt. Und zwar, und das zweite Prinzip ist Potenzierung und Dynamisierung. Das heißt, dass man einen Stoff sehr häufig 1 zu 10 verdünnt und damit eine Dynamik hineinbringt. Und es ist ja Folgendes, die Stoffe, die mehr verdünnt sind, wirken ja mehr als die Stoffe, die weniger verdünnt sind. Normalerweise wirkt, wenn ich 2 Pillen nehme, wirken 2 Pillen mehr als eine Pille. Deshalb hier ist es genau andersrum. Und die Begründung ist, dass sie sagen, die Leute von der Homöopathie, dass hier Energie übertragen wird. Und bei jedem Schütteln wird Energie übertragen von der Ursubstanz auf die neue Substanz und dadurch wird die Wirkung eben mehr und mehr verstärkt. Das Problem ist, ab D23 gibt es kein Molekül mehr der Ursubstanz, die mehr enthalten ist. Das heißt, ungefähr 1 Tropfen auf dem Bodensee, einmal umrühren und dann hat man kein einziges Molekül. Und was wirkt dort? Welche Energie ist das, die dort wirkt? Auf jeden Fall, das Problem ist, gerade die hohen Potenzen haben eine höhere Wirkung und das Hauptproblem sind die Hochpotenzen. Also Potenzen, die nicht nur D23 haben, sondern die 1000-mal oder mehr, noch häufiger, immer wieder verdünnt werden. Ja. Und die garantiert nichts mehr in sich haben können. Bei den Kleinen kann man immer noch sagen, okay, da können immer noch Stoffe der Pflanze drin sein, die noch wirken können. Aber bei den Hochpotenzen nichts mehr. Ja. Genauso auch die Schüsslersalze, die haben nicht Pflanzenstoffe, sondern die haben dann irgendwelche Mineralstoffe dort drin, die dann auch potenziert werden, ähnlich wie bei der Homöopathie. Deswegen denke ich, sollte man auch dort einen Bogen drum machen. Die Frage ist jetzt, wenn ich okkulte Belastungen habe, wenn ich festgestellt habe, ich habe mich mit diesen Dingen beschäftigt, gewollt oder ungewollt, Satan ist es egal, ob ich das mit Begeisterung mache oder ob ich nur so reinschlittere, ich kann frei werden. Jesus kann mich frei machen und nur Jesus kann mich frei machen. Wie macht er mich frei? Er ist stärker als Satan, er kann die Dämonen wieder vertreiben. Er ist für mich gestorben. Johannes 8, 36, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus möchte uns frei machen. Und es ist auch möglich, dass ein Mensch sein Leben Gott übergeben hat und er immer noch okkulte Belastungen haben kann. Weil man immer noch irgendwelche Dinge gemacht hat, wo die Dämonen das Anrecht haben, dass man irgendwelche okkulten Belastungen spüren kann. Deswegen müssen wir auch Gott darum bitten, dass er uns frei macht. So wie auch damals Menschen, die besessen waren von Jesus, durch Jesu Wort die Dämonen gehen mussten und sie frei wurden. Ich kann ein Gebet sprechen, ein Absagegebet, ein Befreiungsgebet. Und dieses Gebet sollte 3 Elemente beinhalten. Erstens, ich sollte meine Sünden bekennen, einzeln bekennen, und zwar gerade die okkulten Sünden bekennen. Die sollte ich auch laut bekennen vor Gott. Satan kann unsere Gedanken nicht lesen, aber er soll auch hören, wir beten nicht zu Satan, wir beten zu Gott. Aber er soll auch mitbekommen, dass wir ihm gekündigt haben. Dass wir unser Leben Gott übergeben, dass wir Gott bitten, dass er uns schützt. Wenn ein Mensch sich mit den Dämonen einlässt, dann haben die Dämonen das Recht, mit den Menschen Kontakt zu haben. Und dieses Recht, was sie haben, das kann ich aufkündigen in diesem Gebet. Und Gott bitten, dass er das durchbricht. Ja. Ich habe es immer wieder erlebt, dass wir Menschen okkulte Belastungen hatten. Ist egal in welcher Phase, in der ersten Stufe, in der zweiten Stufe oder auch in der Besessenheit schon. Wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, wenn er Gott um Schutz bittet, dann gibt Gott den Schutz. Gott erhört uns. Es kann manchmal auch bedeuten, dass es ein Kampf ist. Ich habe auch schon erlebt, dass man manchmal ein paar Stunden kämpfen musste darum, bis ein Mensch frei geworden ist. Aber die Menschen sind frei geworden. Ich habe hier so ein Übergabegebet mal abgedruckt. Ich habe hier eine Kurzversion. Ich habe noch eine längere, die ich euch auch gerne mit dem anderen Material gerne zukommen lassen kann. Ich lese mal vor, wie so ein Gebet lauten könnte. Herr Jesus Christus, ich bekenne dir meine Sünden. Da sollte man jede Sünde, okkulte Sünde nennen. Das ist hier bei uns oben drüber, kann man gerade nicht lesen. Herr Jesus Christus, ich will mich und mein Leben dir übergeben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dein Gotteskind sein für Zeit und Ewigkeit. Herr Jesus Christus, ich stelle mich unter dein kostbares Blut und unter deinen göttlichen Schutz. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sage ich mich los vom Teufel und allen seinen finsteren Werken, seinem bösen Wesen und seinen dämonischen Mächten. Ich will nichts mehr mit den finsteren und dämonischen Mächten des Teufels zu tun haben. Nimm Satan jedes Anrecht auf mein Leben weg. Herr Jesus Christus, um deines vergossenen Blutes willen, mache mich ganz frei von allen Banden und Bindungen durch Aberglaube, Okkultismus, Spiritismus, Satanismus und deren Folgen. Befiehl den Finsternismächten, mich loszulassen, mich freizugeben und mich nicht zu quälen. Herr Jesus Christus, beschütze mich von allen Seiten, bei Tag und in der Nacht. Ich will mich unter dein kostbares Blut stellen. Du hast versprochen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Herr Jesus Christus, ich glaube deinen Aussagen. Ich danke dir, dass du jetzt in meinem Leben alle Finsternismächte und Teufelsgewalt entwaffnet und besiegt hast. Ich danke dir, dass du jetzt der Sieger in meinem Leben bist. Ich danke dir, dass mein Leben in deinen liebevollen Händen völlig geborgen ist. Amen. Das ist ein Gebet, das kann man auch als sein eigenes Gebet ablesen. Ob wir ein Gebet jetzt nur ablesen oder freisprechen, spielt keine Rolle. Man kann es auch freisprechen, so ein Gebet. Man kann aber auch dieses Gebet. Ich habe auch noch ein längeres Gebet, wo auch dann auch noch dabei ist, dass man auch okkulte Belastungen, die von den Eltern oder Großeltern gekommen sein können oder die im Haus eventuell sein können, auch davon frei werden kann. Jesus ist der Sieger. Wir müssen keine Angst haben vor den Dämonen, aber wir müssen schauen, dass wir uns mit Dämonen nicht einlassen, dass wir die okkulten Sünden, dass wir sie links liegen lassen und dass wir unseren Weg mit Jesus gehen. Und wenn wir frei geworden sind, dann müssen wir umso mehr unser Herz mit der Gegenwart Jesu füllen, denn Jesus möchte uns den Weg zeigen. Er möchte uns führen bis zu dem Tag, wenn er wiederkommt und wir mit ihm gehen. Deswegen sage ja zu Jesus. Er liebt dich. Er möchte dich freimachen. Freimachen von okkulten Bindungen, freimachen von anderen Süchten, die wir vielleicht haben. Er kann es, weil bei ihm die Kraft dazu liegt. Er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Deswegen komm zu Jesus. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Großer Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus, dich beten wir an, dich preisen wir und loben wir. Wir danken dir, Herr, dass du uns in deinem Wort offenbart hast, dass es diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dir und Satan gibt. Und dass es hier auch dämonische Mächte auf dieser Erde gibt, die versuchen, Menschen zu verführen und auch Menschen zu besitzen. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass wir unser Leben dir ganz übergeben können, dass wir von dir erfüllt sind. Hilf, dass wir nicht uns mit diesen okkulten Sünden einlassen, sondern dass wir bei dir bleiben. Bewahre uns davor. Herr, wenn wir okkulte Belastungen haben, wenn wir bereits uns mit diesen Dingen eingelassen haben, dann hilf du uns, frei zu werden. Herr Jesus, mach du uns ganz frei. Und wir wissen, dass du es kannst, dass du es willst, dass du es tust. Herr, ich bitte dich für jeden von uns, der jetzt zuschaut, dass wir deine Kraft in unserem Leben erfahren und dass wir die Befreiung durch dich in unserem Leben erfahren dürfen. Herr, und wir bitten dich, hilf, dass die Dämonen nicht wieder zurückkehren, sondern dass wir an dir und mit dir bleiben, dass wir an deine Hand gehen und dass wir mit deiner Gegenwart erfüllt sind. Bis zu dem Tag, wenn du kommst, Herr Jesus, und wir dich dann sehen dürfen. Hab Dank, dass wir auch wissen dürfen, dass wenn wir sterben, dass da nicht alles aus ist, sondern dass es eine Auferstehung geben wird, eine Auferstehung zum ewigen Leben. Dass wir bis dahin im Grab ruhen und schlafen, bis du kommst und uns aufwächst. Hab Dank für diesen Trost, dass wir auch unsere Verstorbenen wiedersehen dürfen, die in deinem im Glauben an dich gestorben sind und die du wieder auferwecken wirst. Herr, so segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.